Herzlich willkommen zum Pushing Limits Podcast Triathlon Chat mit Nils und Nick, weil der Esel nennt sich ja immer sonst zuerst, ne? Das hätte ich fast gemacht, Nils.
Er heißt aber Nick und Nils eigentlich.
Ja, ich weiß, aber deswegen habe ich es umgedreht, weil ich wollte nicht der Esel sein heute. Es geht heute um Mallorca 312, finally, ausgiebiger Race Report, wir haben uns alles angeguckt. Ich habe erzählt, wie es war. Nils hat sich die Watt- und Herzfrequenz und sonstigen Daten genau angeschaut. Er hat sie 2 Minuten vor diesem Podcast bekommen. Und am Ende sind wir dann noch wieder über einen Hamburg-Marathon noch und sind wieder abgedriftet in Trainingsthemen, würde ich jetzt einfach mal beschreiben, Nils. Das große, the bigger picture und KI. So, ich würde sagen, das war's, oder?
Perfekt umschrieben. Also deswegen rein in die Werbung und dann rein in den Chat 184.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Nils Ministry, wieder unser Partner. Und es geht weiter wie die letzten Wochen. Die hauen hier ein neues Produkt nach dem anderen rein. Und jetzt ein Produkt, auf das
Was dir den Hintern gerettet hat.
Was mir den Hintern gerettet hat, wo ich sehr, sehr excited bin einfach, weil ich öfter mit genau dieser Problemstellung zu tun hat. Und zwar heißt das Produkt Anti-Cramp Shot und ist einfach ein kompakter, wie so ein kleines Gel ist das einfach, kannst du dir das vorstellen, wie diese Elektrolyt-Shots auch in der gleichen Verpackung und ist einfach super kräftig, säuerlich, salzig, so vom Geschmack, ist so... Sag mal, vom Geschmack her das schlechteste Produkt in der Ministry Range, was ich bis jetzt trainiert habe. Aber der Name sagt ja schon, wofür es da ist, wenn die Wettkämpfe halt mal nicht so laufen, wie sie sollten. Und dann haut man sich einen Shot rein und da drin ist eben Apfelessig, Gurken oder halt Pickle Juice. Also das kennt man ja einfach. Ich glaube, Basti hat das auch schon mal beschrieben. Und es ist eine Elektrolytmischung drin, also 400 Milligramm Natrium und 100 Milligramm Kalium, dass man da auch die Elektrolyte gleichzeitig wieder mit auffüllt. Und wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt oder auch Probleme damit habt, dann mit dem Code PL15CRAMP gibt es bis zum 7. Juni 15% Rabatt auf die Bestellung vom Anti-Cramp-Shot. Und also dieser Gurken- Pickle Juice zusammen mit Kalium, Natrium kann euch eventuell helfen bei der Problematik. Also probiert es einfach mal aus. Super spannendes Produkt und einfach auch geil zu sehen, dass von Ministry oder auch da einfach die, so was gibt es für Problemstellungen im Sport, darüber nachgedacht wird und dann, was können wir für spezifische Produkte bauen, um eben Leuten mit den Problemen an der Seite zu stehen. Das finde ich sehr, sehr cool.
Super interessant und war für mich eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis so ein Produkt dann tatsächlich auch von einem bewährten Hersteller rauskommt. Und da ist Ministry mal wieder Vorreiter, du hast es gesagt. Also sie machen sich wirklich Gedanken, sind halt auch sehr, sehr dicht an den Athleten dran. Ich glaube, das kann auch mittlerweile nicht mehr jede Company sagen. Bei vielen geht es dann doch einfach eher um die Zahlen und bei Ministry steht da tatsächlich die Performance im Vordergrund. Deswegen super gespannt und werde ich mir auch gleich mal ordern. Also auch wenn ich nicht so hart trainiere oder race, dass ich es brauche, aber trotzdem kommt man ja vielleicht dann doch irgendwann in diese Situation. Spätestens Nicky Boy, wenn wir endlich unseren Ostsee-Ride machen, kann ich mir vorstellen, da brauche ich das.
Da brauchst du es. Also Anti-Cramp-Shot und alle Infos dazu zu diesem neuen Produkt sind auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Wir gehen rein jetzt und endlich mit einer Woche Verspätung, weil wir letzte Woche Strati als Gast haben, was eine richtig geile Episode war. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht mit Jan und ich weiß nicht, ob du Kommentare gelesen hast, auch so das Feedback ist richtig gut und Jan hat mir auch zurückgespielt, der kriegt jeden Tag noch 3 bis 4 PNs, dass halt richtig viele Leute ihm geschrieben haben, wie cool sie das fanden und wie geil sie seine Offenheit fanden und wie viel sie auch so für sich da zwischen den Zeilen und von den Aussagen mit rausnehmen konnten. Also das war wirklich eine Episode, die richtig gut war. Hat sich also gelohnt.
Die unmenschlichen Profiathleten werden menschlich.
Ja, wow, gut. Das ist gut zusammengefasst. Ja, ja,
so
ja.
So würde ich die Folge zusammenfassen. Also diejenigen von euch, die es noch nicht gehört haben, ich weiß gar nicht, welche Nummer, 183 muss es, glaube ich, gewesen sein oder 184, exakt. Müssen wir gucken. 183 war es. Letzte Woche mit Jan Stratmann ein Recap von seinem US-Trip, Oceanside und Ironman Texas und wie die aktuelle Gemütslage ist, wie es im Profisport so aussieht. Ein bisschen auch so die Struggles tatsächlich. Also es war wirklich eine sehr spannende Episode. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Strati für die ehrlichen Worte. Und ich finde, wenn du das sagst, also ich habe die irgendwie am ersten Tag gelesen, danach nicht mehr, weil die letzte Woche recht voll war. Aber da zeigt sich dann doch auch wieder so dieses, wenn du halt einfach ehrlich bist und dein Herz auf der Zunge trägst und auch nicht versuchst, irgendwie den coolen Macker zu markieren oder an mir prallt alles ab, sondern einfach sagst, wie es ist, dann kommt das halt einfach tatsächlich am besten an. Also das finde ich immer ganz, ganz spannend. Und klar kriegt man da ab und zu mal einen auf die Mütze, so wir zwei ja auch, wenn wir dann mal ein bisschen zu viel Herz auf der Zunge haben und das dann rauskullert und das dann oftmals auch falsch interpretiert wird. Aber letztendlich ist das ja doch das, was es menschlich macht. Und also mir hat es letzte Woche auch extrem viel Spaß gemacht. Trotzdem freue ich mich zu hören, wie es bei dir auf Malle lief. Denn das war ja, glaube ich, recht erfolgreich. Du warst ja deutlich schneller als im Jahr davor.
Ich war deutlich, deutlich schneller als im Jahr davor. Das hat richtig Spaß gemacht, dieses Rennen. Also es waren ja aber auch andere Voraussetzungen. Also ich weiß gar nicht, wo ich da am besten anfangen soll. Also wenn wir einfach mal die Hard Facts angucken. Letztes Jahr war ich, glaube ich, offizielle Zeit irgendwie knapp über 10 Stunden, 10.04, 10.06, irgendwie so. Jetzt war ich offizielle Zeit, bin ich reingefahren bei 9 Stunden 40 irgendwas. Wenn ich in Fall schaue, meine Fahrzeit, also da sind natürlich, wo ich an der Verpflegungsstelle angehalten habe und mal die Wasserflaschen aufgefüllt hat und am Start, wir standen diesmal in der zweiten Box, war es glaube ich, sind wir so nach 3,5 oder 4 Minuten, ich glaube 3,5 war es, losgefahren. Da trifft es welche, die ganz hinten starten, viel, viel schlimmer. Ich glaube, Johann, der stand relativ weit in der letzten Box stand er und da relativ weit vorne sogar und der ist, glaube ich, nach 15 oder 16 Minuten erst losgefahren.
Ach krass.
Also das ist, dann hast du da schon mal bei der offiziellen Zeit so ein
Wie viele fahren da mittlerweile mit? Weißt du das?
Irgendwie 8.000 bis 10.000.
Die lange Strecke oder beide Strecken?
Naja, es ist, glaube ich, alles gesamt. Du kannst ja einfach dann unterwegs entscheiden. Also wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du auch einfach abbiegen. Du meldest dich nicht für eine Distanz an und das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wie viel Prozent jetzt welche Strecke fahren oder sonst was. Ich weiß noch, ich bin jetzt insgesamt 78., 76. oder irgendwie sowas geworden. Also Top 100.
Also schon krass weit vorne.
Ziel erreicht. Ja, richtig geil.
Wahnsinn.
Das war richtig, richtig gut. Und wie gesagt, auf dem Radcomputer 9 Stunden 34, 54 Moving Time, aber ich bin auch dreimal gestoppt für Wasser, ein Pipi-Stopp. Also ich würde jetzt einfach mal die Zeit nehmen, 49 irgendwas, aber über 20, 25 Minuten schneller als letztes Jahr und das ist ein Brett, wo ich vorher gesagt hätte, ich bin in einer ähnlichen Form, was ich gedacht
hätte. Aber Nicky Boy, wir brauchen jetzt auch gar nicht, eigentlich können wir uns die Analyse sparen, du hast halt ein neues Fahrrad.
ja, das Podcast also, zu Ende. Fertig.
Nächstes Thema, das neue Fahrrad funktioniert.
Das neue Fahrrad funktioniert, 100%.
Da muss ich jetzt natürlich eigentlich gegen angehen, weil das alte Fahrrad ja die Marke ist, die ich auch fahre. Es kann nicht sein, dass die Belgier besser sind als die US-Amerikaner.
Wir können ja
die Namen ruhig nennen.
Belgium Cycling Factory. Da gehören ja noch mehr Marken dazu. Also neben Ridley, Eddy Merckx, Bikes auch noch, die da untergebracht sind. Und Nuke Proof, so eine Downhill-Marke. Und noch irgendwie, glaube ich, Forza Wheels. Und, also so ein ganzes Markenkonglomerat, sagt man, glaube ich, dazu. Also das ist schon. Also ich muss sagen, ich hatte das ja schon in mehreren Posts geschrieben. Ich finde es krass, so das SL6, was ich vorher gefahren habe, ist super, super geiles Rad. Ich liebe das auch immer noch, wie es aussieht. Aber vom Fahrverhalten, so wenn es einfach geradeaus geht und in den Kurven, das ist jetzt halt irgendwie, also das ist halt Abfahrtputsch. Ich sag mal so, das SL6, das hat dann schon, das habe ich schon wirklich ans Limit gekriegt für meine Verhältnisse und das war auch dann mal am Flattern und das Ding war jetzt so bei 50% Limit mit meiner Fahrweise, würde ich schätzen. Das ist halt wie auf Schienen bin ich da runtergerollt. Also
wobei man da tatsächlich, glaube ich, auch wirklich, jetzt würde Hell und Wheels zwischenmeckern, Aber ich glaube, da macht tatsächlich einfach der Hauptunterschied Scheibenbremsen und Felgenbremsen. Und damit ja, dann natürlich auch die
aber Fahrverhalten.
Nein, aber das liegt ja dann auch an den Achsen und sowas alles. Also ja, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, weil ich glaube tatsächlich, und logisch kann es natürlich auch, also wird es auch ein gutes Rad sein, ich glaube auch tatsächlich, dass die Top-Räder, egal welches Brand du fährst, also ich glaube, die nehmen sich mittlerweile alle nicht mehr viel, wenn du die Top-Gruppen dran hast, wenn du Top-Cockpits dran hast. Ich glaube, das macht zum Beispiel auch einen riesengroßen Unterschied. Was hast du für ein Cockpit dran? Wie steif ist das Cockpit? Aber dann halt auch solche Sachen wie Steckachsen oder noch die alten Achsen. Ich glaube, wenn man halt einfach wirklich ein Rad von vor 10 Jahren, so wie es bei dir ja der Fall war, nimmt.
Ja.
Ich hatte das gleiche Jahr vor. Gut, mittlerweile ist meins, glaube ich, tatsächlich auch schon wieder 4 Jahre alt. Aber ich bin ja auch sehr, sehr, sehr lange noch Felgenbremsen gefahren, weil ich ja auch das SL6 einfach so gemocht habe. Oder bei mir war es sogar das SL5, also noch ein Modell vor dir, aber halt auch Felgenbremsen. Und als ich dann umgestiegen bin auf das SL7 und das dann halt die Scheibenbremsen hatte, das war genau wie du beschrieben hast. Also es ist halt einfach ein komplett anderes Gefühl. Und gerade dieses jenseits der 70, 80 km/h oder wenn es Richtung 70, 80 km/h geht, da merkst du dann halt einfach einen Unterschied. Und das ist dann halt auch ein Unterschied in der Sicherheit, wie du in die Kurve reingehst, wie du aus der Kurve rauskommst, ob du antrittst nach der Kurve bei der Geschwindigkeit oder ob du einfach nur weiterrollst. Also ich glaube, das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Fakt ist aber, wir wollen ja auch gar nicht übers Rad reden.
Nee.
Du hast gedacht,
Werbeblock beendet.
Werbeblock beendet. du hast gedacht, dass du eigentlich letztes Jahr besser vorbereitet warst als dieses Jahr. Was die reine Fitness anbelangt.
Nee, relativ gleich. Relativ gleich, okay. Hätte ich gesagt. Okay. Also, ich habe jetzt nicht genau geguckt. Es könnte sogar sein, dass ich dieses Jahr ein paar mehr Kilometer drin hatte. Aber so von den Leistungen, also man hat das ja immer ganz gut im Gefühl, wenn man so Grundlage fährt, sage ich jetzt mal, wenn ich dann für mich bei meinem Gewicht mit 87 Kilo, halt so 220 Watt, sage ich jetzt mal, Zone 2 fahre, dann hast du ja so ein Gefühl und weißt einen Puls, okay, ich bin da bei Puls irgendwie 125 oder irgendwas in der Range und das hat sich alles sehr, sehr ähnlich angefühlt wie das Jahr davor. Und das sind ja, also für mich sind das immer so gute Marker, weil ob die Schwelle jetzt 10 Watt höher ist oder ob du das jetzt 20 Minuten fahren kannst oder 23 Minuten, das ist ja dann immer schön und gut, aber ist ja für Mallorca 312 auch gar nicht gefragt. Sondern was da wichtig ist, ist ja eben dieser Bereich, was kannst du halt treten, diese 240, 250 Watt dann eben für dieses Rennen in meiner Gewichtsklasse im Average-Bereich. Und das hat sich sehr, sehr ähnlich angefühlt wie letztes Jahr, muss ich sagen. Aber das Rennen, und ich glaube, da ist dann der große Unterschied, oder wo wir auch kommen, wo ich die Zeit gut gemacht habe. Ich glaube wirklich auch immer noch, dass die Form gar nicht krass unterschiedlich war, sondern dass ich vielleicht ein bisschen besser war und nicht davon profitiert habe, dass ich im letzten Jahr das erste Mal über 10.000 Kilometer im Jahr gefahren bin. Das ist natürlich definitiv drin. Und diese Base-Fitness wird einfach noch mal ein bisschen höher gewesen sein, aber ich bin das Rennen halt komplett anders gefahren, weil ich es A schon kannte, weniger Schiss vor der Länge hatte, weil es letztes Jahr ja auch gerade hinten raus so gut lief und weil irgendwie andere Voraussetzungen dieses Jahr waren. Ich stand im Startblock mit Lukas und Sepp und Ziel war, Sepp wollte gewinnen und unsere Aufgabe war jetzt, Lukas und meine aus dem Startblock, wenn wir 3 Minuten später starten, erstmal Sepp vorm Anstieg vorne abliefern. Und dann ist man natürlich selber auch erstmal in einer guten Position und kann von da losfahren. Und genauso haben wir es auch gemacht.
Du hast mir die Files zugeschickt, damit ich das Ganze analysiere.
Ja.
Und jetzt sagst du ja, wie du es gemacht hast. Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, du kannst dir das ja dann sofort mal angucken und vergleichen zum letzten Jahr. So hatte ich das mir überlegt.
Ja, aber das wäre ja eigentlich viel spannender gewesen, wenn du mich gefragt hättest, was hast du anders gemacht?
Okay, dann machen wir das jetzt so.
Weißt du, das wäre ja eigentlich so das Allerspannendste.
Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben uns einfach nicht abgesprochen jetzt, wie immer. Aber dann machen wir das jetzt live, on air. Ich habe nur den Anfang erzählt und jetzt übernimmst du und ich sage ja oder nein.
Also dazu muss man sagen, dass wir letzte Woche die Idee hatten, weil wir natürlich über das MA312 reden wollten, dass Nick gesagt hat, ich schicke dir einfach die beiden Files zu, sag nichts über das Rennen. Ich wusste ja, dass du schneller gefahren bist als im Jahr davor. Und ich habe mir auch extra das Video nicht angeguckt. Ihr habt, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Video auf YouTube rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, ob Lukas das gemacht hat oder Sepp das gemacht hat. Ich habe es mir extra nicht angeguckt, obwohl es, glaube ich, wirklich sehr witzig ist, weil es gefeiert wurde auf YouTube. Weil ich halt einfach unvoreingenommen mir die Files angucken wollte. Und dann hast du mir die Files ja nicht zugeschickt. Das hast du jetzt in den letzten 20 Minuten gemacht. Aber man muss tatsächlich einfach sich nur die ersten 10 bis 15 Minuten angucken, wo du halt im letzten Jahr, ich habe jetzt tatsächlich mal die 10 Minuten rausgesucht oder genau. Du bist im letzten Jahr, bist du die ersten 10 Minuten mit 197 Watt Normalized Power losgefahren und dieses Jahr mit 320. Also wenn du halt einfach eine Differenz hast von 120 Watt, dann weiß man schon, du bist deutlich aggressiver angefahren, was natürlich dafür gesorgt haben wird, dass du einfach in einer wesentlich besseren Gruppe unterwegs warst, wo die Grundgeschwindigkeit viel, viel, viel höher waren und wo ihr danach, das ist dann tatsächlich ganz interessant, was die Gleichmäßigkeit anbelangt, bist du die Anstiege danach dann tatsächlich sehr, sehr ähnlich gefahren?
Ja, warte.
Ich sag dir einfach nur meine Analyse.
Ja, aber deswegen gehe ich schnell rein, wenn noch was fehlt. Okay. Dann ist nämlich nach den ersten 10 Kilometern, die nächsten 10 Kilometer, bis es in den Anstieg geht, die sind dann nochmal interessant, weil wir haben dann Sepp hinter Alcudia vorne abgeliefert und dann war Sepp halt Reihe 3 hinter einer Neutralisation und hinterm Führungsfahrzeug und ich habe 3-4 Reihen dahinter. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt mach, da ganz vorne muss ich nicht hin. Da sind irgendwie Alberto Contador, Jan Ulrich und da gehöre ich nicht hin, vor allen Dingen, wenn es in den Anstieg reingeht. Sondern bin also 3-4 Reihen dahinter gefahren und da war es dann so locker, da sind wir, glaube ich, dann mit 150 Watt rumgecruised, weil es halt ein Riesenpulk war und diese Neutralisation noch. Und das wusste ich auch nicht im letzten Jahr, weil da war, wo ich war, dann irgendwann wurde es immer schneller. Und ich dachte, okay, nach Pojenza ist das Rennen halt freigegeben, aber das Rennen wird erst freigegeben beim Anstieg, wenn du hochfährst zum Colle Sabbataya, also zum Kloster Jucco hoch. Also wirklich ab diesem Ort oder ab diesem Schild Berg, da fährt das Ding weg und das Rennen ist freigegeben.
Ach cool. Mhm. Und dementsprechend seid ihr dann tatsächlich auch dieses Jahr, gerade in dieser Phase, auch dann gleichmäßiger gefahren und du musstest dann gar nicht mehr dieses permanente Überholen und alles machen.
Genau. Ja. Also da sind wir dann halt wirklich easy reingefahren und ab dem Berg ging es dann los und dann bist du ja jetzt bei der Analyse vom letzten Jahr, da hast du ja, ich bin die Berge ähnlich gefahren.
Ja, du bist, also das ist halt schon ganz spannend, weil das ist halt auch dieses klassische Radrennen-Mentalität, was man ja eigentlich im Triathlon gerade auf den langen Distanzen, also Halbdistanz, Langdistanz versucht zu vermeiden, also das ist jetzt eigentlich eher so ein Pfeil von der olympischen Distanz und du bist nicht als Erster aus dem Wasser rausgekommen, sondern du musstest erstmal ein Loch zu fahren, um quasi den Sprung in die erste Gruppe zu schaffen, bist dementsprechend dann 10, 15 Minuten halt extrem hart angefahren, um in der ersten Gruppe zu sein. Und dann konntest du in der ersten Gruppe ein bisschen cruisen, bis es dann in den ersten Anstieg reingehst, hast aber natürlich dann auch schon so ein bisschen Laktat vorproduziert und du bist tatsächlich, wenn wir jetzt den Anstieg bis zur ersten großen Abfahrt nehmen, wo du dann ja auch auf Meereshöhe runterfährst. Also da bist du dann tatsächlich auch dieses Jahr deutlich mehr Watt gefahren als im vergangenen Jahr. Also du bist vergangenes Jahr, bis du dann wirklich auf der Abfahrt warst, bist du 280 Watt gefahren im Schnitt und dieses Jahr bist du halt 307 Watt im Schnitt gefahren. Ja. Also du hast tatsächlich wirklich fast 10% mehr Leistung gefahren und das ist natürlich eine Phase, wo sich das Rennen jetzt nicht mehr oder weniger entscheidet, aber wo natürlich die Positionen gemacht werden. Und das ist ja halt einfach das Spannende am Radrennen. Wenn du halt vorne mit dabei bist, dann hast du halt einfach so einen riesen Vorteil durch die Dynamik der Gruppen. Und da ist es ja oftmals vorne auch so, dass die Gruppen wesentlich besser fahren. Das heißt, du hast dann auch diesen Ziehharmonika-Effekt, den du halt in Gruppen hast, wo viele vielleicht auch nicht gut um die Kurve rumkommen oder halt einfach dann auch Führung auslassen und du dann wieder sagen musst, okay, ich gehe jetzt doch wieder nach vorne. Das hast du halt in den vorderen Gruppen nicht, weil da in der Regel die Leute dann doch wesentlich besser fahren können, besser um die Kurven rumkommen. Du hast eben nicht diesen Ziehharmonika-Effekt, wenn sie eine Führung übernehmen müssen, machen sie das Ganze. Also das kannst du gleich tatsächlich mal ein bisschen schildern, aber so von außen betrachtet war es halt dieses Jahr
einfach. Es war ganz anders.
Was? Okay, das ist cool. Das ist cool.
Weil das ist auch dieses Spezifische von Mallorca. In den Bergen hast du ja diesen Ziehharmonika-Effekt und die Sachen kaum. Beziehungsweise, wer das Video vom letzten Jahr noch kennt und meine Erzählung, das war wieder relativ ähnlich. Aber erstmal, warum bin ich mehr Watt gefahren? Erstmal, bin ich natürlich mit dieser Gruppe reingefahren und das sind halt ganz, ganz vorne natürlich die ganz starken Jungs. Sepp Breuer und so, die sind halt sofort abgedüst. Lukas ist erst noch hinterher und der hat dann da irgendwie 450, 460 Watt auf der Uhr gehabt, die ersten 5-6 Minuten und hat dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt sind die Beine schon fritte, jetzt lasse ich die doch mal fahren. Also ganz vorne musst du schon, ich glaube, es waren 5 bis 5,5 Watt pro Kilo, die du fahren musstest, um mit der ersten Gruppe da um den Berg zu fahren. Da habe ich sofort die Handbremse reingehauen und habe gesagt, ich mache es wie letztes Jahr, ich fahre maximal so 300 Watt. Genauso habe ich es umgesetzt, bin so 300 Watt, 290 Watt losgefahren und nach ungelogen so 2 Minuten in diesem Anstieg oder 2,5 Minuten in diesem Anstieg höre ich, ey, Nick, wer war's? Sebastian, oh. Commander Kernhaus.
Nein, vom letzten
ja.
Jahr.
Ja.
Ich habe witzigerweise hab ich gerade wirklich die ganze Zeit an den Namen gedacht, vom letzten Jahr, aber Commander Kernhaus. Commander Kernhaus ist nicht auf der zweiten Hälfte gekommen, sondern im allerersten Anstieg.
Direkt nach 2,5 Minuten. Sebastian war da und ich habe nur gedacht, wie geil ist das denn? Der ist bestimmt genau wie letztes Jahr und der war, es hat mir gesagt, warum ich mich einen Commander genannt, weil er ja einfach so geil gepaced ist, so diese Berge und alles. Und genau das war jetzt wieder das Ding. Wir haben dann eigentlich so ein Zweier-Duo gebildet mit immer wechselnden Partnern hinten bei uns dran. Sebastian ist alle Berge, eigentlich, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, bis hinten wirklich alle Berge vor mir gefahren, berghoch. Dann hat das Ding gepaced und ich musste einfach nur hinten dranbleiben und habe gesagt, ich lasse den machen. Ich gucke gar nicht runter, habe schon gemerkt, oh, das ist auf jeden Fall ein bisschen härter, als ich eigentlich wollte. Und letztes Jahr aber habe da einfach auf das Pacing vom Commander vertraut und bin hinterher gefahren. Und das war auch richtig, richtig geil. Es hat so Bock gemacht. Und dann bin ich immer ihm oben über die Kuppe, bin dann meistens ich nach vorne gegangen und bin die Abfahrten runtergefahren. Und das war dann auch wieder so, berghoch, die ganzen Spanier, die ballern die halt einfach weg. Und in diesen Gruppen und klar, so, was du gerade geschrieben hast, die berghoch, die fahren alle. Und Sebastian war dann wieder dieses, wie ich im letzten Jahr schon gesagt habe, so geil, wir fahren unser Ding, die sehen wir alle wieder. Und genauso war es. Die ersten siehst du dann schon auf den Abfahrten wieder, weil die dann halt einfach den Berg hochknallen und oben, wenn es runtergeht, lassen sie die Beine hängen oder können keine Kurve fahren.
Ja, oder sind halt so fritte, dass sie schielen.
Sind so fritte, dass sie schielen schon. Genau, da gab es auch gerade im ersten Anstieg ganz viele von. Und ja, so haben wir das Ding dann eigentlich super geil durchgezogen. Die Abfahrten, ich vorne und Sebastian, alle Berge vorne. Und dementsprechend waren wir dann in Andratsch oder hinter Andratsch, da kommt ja nochmal Galilea, da komme ich gleich nochmal zu. Aber bis Andratsch da so runter war ich so geil, voll im Modus. Ich habe natürlich gemerkt, dass es die Berge härter waren als letztes Jahr, aber ich wusste, hier fahre ich jetzt richtig Zeit raus im Vergleich zum letzten Jahr. Und habe dann gedacht, ey geil, wenn ich jetzt mit Sebastian hier zusammen bin, dann noch in der Flachen, er ist auch einer, der gut drücken kann. Wir passen halt gut so zusammen. Ich bin noch ein paar Kilo schwerer als er, aber der wiegt auch so an die 80, würde ich jetzt mal schätzen. Das heißt jetzt auch nicht, dass er dann viel, viel weniger treten muss am Berg. Und das war dann einfach geil und hat mega, mega gut gepasst. Und ich habe gesagt, okay, den lasse ich jetzt nicht mehr fahren. Ich halte hier, no matter what, ich halte jetzt einfach das Hinterrad und lass mich hier kutschieren sozusagen. Lass mich pacen. Also ich hatte meinen Pacer direkt gefunden jetzt.
Geil. Ja, und das ist auch tatsächlich witzig in den Files, bei dem, was du jetzt gleich erzählen wirst, dass ihr dann tatsächlich ab dem Zeitpunkt, und das ist wirklich ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon gesehen hast, aber ab dem Moment, wo ihr quasi von Andratsch aus zurück wart, bist du tatsächlich 100% nahezu die gleiche Wattleistung gefahren. Also die komplette zweite Hälfte bist du im letzten Jahr mit 252 Watt Normalized Power gefahren und dieses Jahr mit 254 Normalized Power. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist jetzt, hinkt ein bisschen, weil es ein neues Rad ist, dementsprechend auch ein neuer Powermeter ist. Also das kann man jetzt auch nicht 100% vergleichen. Selbst die gleichen Hersteller haben noch unterschiedliche Werte. Also auch da ist nicht Powermeter gleich Powermeter. Aber ich finde es halt trotzdem total faszinierend, dass wenn du jetzt die Files dir anschaust, und es ist ja auch das, was du vom Gefühl her gesagt hast, dass letztendlich die erste Hälfte oder die bergige Strecke, die hat halt den größten Unterschied gemacht, was die reine Wattleistung anbelangt.
Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, wenn man das jetzt auf dem Papier sieht, und das ist wieder dieses, wo du auch als Trainer, als Coach, sonst was, ja, diesen guten Athleten-Input brauchst, sind diese zweite Hälfte, die ist komplett anders verlaufen, hat sich komplett anders angefühlt als im letzten Jahr. Und das ist das, was ich so spannend finde, weil das hatte ich auch schon analysiert, weil mich das interessiert hat. Es kam noch eine Schlüsselstelle und das war, wenn man Andratsch unten war, dann fährst du nochmal Galiläa hoch, den Berg. Mhm. Und da hat Sebastian vorher sich nochmal genau vorher so ein Gel eingeschmissen und hat, ich weiß nicht, was es war, aber hat nochmal so eine zweite Luft gekriegt. Und wenn du dir den anguckst, es müsste der vorletzte Berg, müsste das sein, da kommt noch Estreng dann. Und auf jeden Fall habe ich ihn verflucht. Weil diesen Berg hoch hatte ich die ganze Zeit, wenn ich auf meinen scheiß Power Meter oder auf den Tacho geguckt hat, hatte ich 350, 360, teilweise in den Hairpins 400 Watt auf der Uhr, um da hinterher zu kommen. Und der hat da nochmal richtig einen hochgezogen. Ich habe gedacht, was soll das denn jetzt? Sebastian, du hast so geil gepaced die Berge, das war genau meine Range, das konnte ich fahren, das war perfekt getroffen. Und dann wirklich so kurz vor der Spitze oben, merke ich so, oh oh, ich krieg Krämpfe. Und dann dachte ich so, scheiße, das sind noch 200 Kilometer. Und wenn du jetzt einen Krampf kriegst, das wäre wirklich richtig, richtig suboptimal. Und habe dann schon so verzweifelt in meiner Trikottasche gesucht und habe dann von Lukas vorm Rennen noch so einen Anti-Cramp-Shot Prototypen gekriegt vom Ministry, wo wir heute noch drüber reden werden, oder wahrscheinlich, die Werbung ist schon gelaufen, die wir heute in der Werbung hatten. Hab dann diesen Anti-Cramp-Shot genommen und hab dann noch zusätzlich weiter in der Trikottasse gesucht und so irgendein Gel, wo Salt draufsteht, mir auch noch reingeballert. Also hab dann verzweifelt versucht, alles gegenzusteuern, was ging. Was dann zum Glück funktioniert hat, dass ich den Berg hinter ihm hochkommen konnte und nicht reißen lassen musste. Und der Krampf hat nicht gesiegt, sondern meine Gegenmaßnahmen. Und so ein bisschen habe ich noch gesagt, können wir ein bisschen rausnehmen, Sebastian? Ich kriege hier fast Krämpfe.
Das Witzige ist tatsächlich, das sieht man an deiner Herzfrequenz.
Ja.
Weil wenn das der vorletzte, es muss ja der vorletzte
Anstieg sein. Das war Galileo, der vorletzte Anstieg, ja.
Genau, also auch am Pfeil, ja gut, da stehen ja jetzt keine Namen, oder ich könnte jetzt natürlich nochmal oben in die Karte gehen, dann würde ich sehen. Aber das Interessante ist, dass du tatsächlich von der Herzfrequenz her auch alle Anstiege mehr oder weniger gleichmäßig gefahren bist. Und dieser Anstieg ist tatsächlich einfach eine konstante Steigerung deines Herzpfeils, deiner Herzfrequenz. Und da hast du am Ende auch eine Herzfrequenz, also es ist nahezu Maximum des Rennens. Hast du wirklich 153?
100,
da bist du bis 153 hoch und ich habe das jetzt nochmal übereinander gelegt, die beiden Anstiege. Und du bist den Anstieg dieses Jahr im Schnitt 50 Watt. 50 Watt härter.
Sebastian, was hast du gemacht? Letztes Jahr sind wir den auch zusammen hochgefahren. Den sind wir letztes Jahr auch zusammen hochgefahren. Ich bin genau hinter ihm hochgefahren. Letztes Jahr 1:1 das Gleiche. Aber 50 Watt mehr, ja.
Genauso
hat es sich angefühlt.
Letztes Jahr hattest du 284 Watt Normalized Power und dieses Jahr hattest du 330 Watt Normalized Power. Und das war jetzt auch kein großer Unterschied zum Average. Also Average ist 327 in diesem Jahr und letztes Jahr 280. Also tatsächlich 46 Watt Unterschied. Und die Herzfrequenz, ich habe es gesagt, die ist tatsächlich dieses Jahr deutlich, deutlich höher gegangen. Wobei das Interessante ist, dass die exakt gleich war.
Hm.
Also das finde ich schon tatsächlich sehr, sehr spannend. Wobei, Bullshit, ich habe das eben falsch erzählt. Das war jetzt nicht die 153 war nicht Maximum, das war Average.
Mhm.
Maximum Herzfrequenz war tatsächlich dieses Jahr dann 161.
Und das habe ich bei Schwellenintervallen. Jahr. 161 ist wirklich, wenn ich Schwellenintervalle also fahre, das ist mein Schwellenpuls.
Ja, das war tatsächlich so. Und dieses Jahr war die Herzfrequenz da. Warte mal, ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz gehen.
Aber das ist, ich kann dann erzählen, weil das passt gut. Das ist ja auch genau das, was vorher mir der Club bei mir rausgeschmissen hat, dass die Schwelle wahrscheinlich berechnet irgendwo bei 335 bis 340 Watt liegen wird. Und das würde ja genau das als Test mitten im Rennen im Mallorca 312 mal widerspiegeln. Also diesen Anstieg bin ich wirklich schön Schwelle hochgefahren. Und das erklärt dann natürlich auch, wir hatten da schon fast alle Höhenmeter und schon ordentlich was in den Beinen. Und wenn du da halt dann nochmal so einen Schwelleneffort draufsetzt, ja, das ist halt dann einfach, dass der Körper da ans Limit geht, wenn nicht Nutrition alles 100% perfekt ist. Wobei ich bis das, um da auch das Thema noch anzusprechen, super gut funktioniert hatte. Ich habe es ja über vorher gepostet. Ich hatte diese Ministry Literflaschen dabei. Habe 100 Gramm pro Stunde auch richtig gut reingekriegt. Bis zu dem Zeitpunkt war überhaupt kein Problem. Die Rohrpost hat geschoben. das hat richtig, richtig gut funktioniert. Wir haben einen Stop vorher gemacht, einmal die Rohrpost mit Wasser wieder aufgefüllt und Gels wieder nachgeladen, wobei ich auch richtig viele Gels noch dabei hatte. Also ich hatte wirklich so viel an Bord, dass ich mit 100 Gramm die Stunde hätte durchfahren können, nur mit Auffüllen der Flaschen.
Aber war das auch weg? Also hast du das durchziehen
ja,
können? Hast du
ja,
das
ja,
mal?
Komplett. Also ich habe komplett 100 Gramm, 100 Gramm durchgezogen. Ja. Also ich habe es wirklich geschafft, komplett zu fuelen. Und das war auch, kommen wir gleich hinten raus noch, das war auch absolut notwendig und überlebensnotwendig und super, super, super wichtig. Auch wenn am Ende natürlich du einfach keinen Bock mehr hast und dich wirklich zwingen musst, das Zeug reinzuhauen und wirklich auch mental dabei bleiben musst. Das ist auch, was kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das würde ich für nächstes Jahr nochmal ändern. Weil am Anfang bist du auch noch mental ja voll da und checkst es und guckst genau, wie lange bin ich unterwegs, wie viel habe ich jetzt drin, kannst das noch nachrechnen. Aber halt nach 7 Stunden bist du nicht mehr in der Lage, da, was hatte ich, wann habe ich denn das letzte Gel genommen und so, sondern ich würde mir wirklich auf meinem Radcomputer nächstes Jahr einen Timer stellen, dass der eben genau dann piept. Klar, wenn ich es in den Flaschen habe und ich trinke was, ist kein Problem, dann hast du es automatisch drin. Also die ersten Stunden musst du da auch gar nicht groß Gedanken machen, sondern weißt nur, okay, ich habe jetzt diese Literflaschen. Ich muss nach 2 Stunden eine dieser Literflaschen leer haben, weil da 200 Gramm Carbs drin sind. So, das kannst du easy ausrechnen. Aber dann nachher, wenn du umsteigst, weil du nachfüllst mit Wasser und dann auf Gels oder Riegel oder was auch immer umstellst, dann weißt du ja, okay, ein Gel hat 40 Gramm. Das heißt, ich hatte dann immer 2 Gels und hatte von Ministry diese Chews, weil da sind ja 2 Stück drin. Und eins von diesen Stücken hat 20 Gramm Carbs. Das heißt, ich konnte 2 Gels und einen Chew nehmen und hatte dann genau 100 Gramm. Und dann hättest du einfach 3-mal in der Stunde das Klingeln auf dem Radcomputer gehabt und weißt, immer wenn es klingelt, muss ich mir halt entweder ein Gel oder ein halbes Chew reinhauen und dann bin ich halt safe. Und das hätte mir hinten raus nochmal mehr geholfen, weil so die letzte Stunde kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich da 100 geschafft habe oder nicht. Das weiß ich nicht mehr.
Aber
so,
wie ist es von der Flüssigkeitsaufnahme? Da hast du wahrscheinlich zu wenig getrunken, was die Menge anbelangt, oder?
Also ja, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das ist bei so einem Rennen immer so, wenn du so wenig stoppen willst wie möglich und wenn du dann nicht so, also die am besten organisiert haben wie letztes Jahr, ist das Gran Fondo Team BE. Da muss man gucken, ob ich da bei Ridley vielleicht nächstes Jahr reinkomme. Die stehen wirklich alle 10 Kilometer, stand da irgendwer von denen und hat Flaschen angereicht.
Ach
und
krass.
So. Alles war crazy. Also 10 Kilometer also übertrieben, aber alle 20 Kilometer stand da irgendwie mit Beachflags und kistenweise Flaschen und so. Ach, das ist auch ein Riesenteam, glaube ich. Die waren so crazy organisiert. Das ist richtig krass gewesen. Also richtig geil. Das ist ein richtiges Gran Fondo-Team. Die haben das Game durchgespielt. Also komplett durchgespielt.
Stark. Ja. Stark. Ja. Ja gut, und das ist natürlich dann auch ein bisschen einfacher, weil das hat ja nicht nur diese Trinkflaschen, Rohrpost oder klein, das hat ja nicht nur ästhetische Gründe. Ich weiß auch wirklich nicht, ob bei meiner Rahmengröße diese Literflasche passen würde.
Nee, bei dir passen also, die bestimmt nicht. Also höchstens nur vorne, aber hinten.
Genau,
hinten die Sitzstrebe definitiv nicht
bei
dir.
Die würden seitlich am Oberrohr vorbeigucken.
Ja.
Und du hast ja normalerweise bei den Proto-Teams, die fahren tatsächlich alle mit Halbliterflaschen, beziehungsweise diese Halbliterflaschen sind Gewicht. In der Regel auch so, dass da eher 0,6 reingeht. Damit die halt auch einfach wenig Gewicht haben, du hast es gesagt, genau, da wird natürlich im Radsport ganz extrem drauf geachtet, gerade in den bergigen Etappen und in der Regel versucht man tatsächlich immer noch so auf diese Stunde, Entschuldigung, 1 Liter pro Stunde zu kommen und da hast du dann natürlich alle 20 Kilometer, ist so in den Bergen jetzt nicht eine halbe Stunde, aber im flachen 40er Schnitt kann man ja in der Gruppe rechnen und da hast du dann halt einfach nach einer Stunde hast du dann halt einfach 2 Halbliter Flaschen weg. Und wenn du da alle 20 Kilometer dann halt eine Flasche anreichen kannst, wird eine immer ausgetauscht und da hast du dann halt hier wirklich alle 30 Minuten deine frische Flasche A 0,5, 0,6 Liter. Denn das ist tatsächlich auch etwas und ich meine, ihr wart ja auch schon relativ lange unterwegs, dann war es einfach so, dass du 15 Minuten lang halt nach einer relativ langen Renndauer ein Schwellenintervall gefahren bist. Das ist halt einfach etwas, was man normalerweise nicht macht. Letztes Jahr war es tatsächlich genau eher dieser Sweet-Spot-Bereich oder sogar leicht drunter. Also so.
Das war besser. Ich habe das beides gemacht. Kann ich empfehlen, Sweet-Spot.
Spannend ist aber tatsächlich auch das. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, die auch dann in der Interpretation interessant ist, dass die Herzfrequenz letztes Jahr aber genau die gleiche war. Mhm. Dies war dieses Jahr crazy. Nur so, dass du da halt einfach konstant gestiegen. Letztes Jahr war es halt sehr konstant. Da hattest du sowohl, was die durchschnittliche Herzfrequenz an dem Berg, als auch die maximale Herzfrequenz an dem Berg, interessanterweise genau das Gleiche. Aber dieses Jahr war es halt einfach so, dass die Herzfrequenz wirklich konstant gestiegen ist und du halt einfach am Anfang relativ entspannt warst, was den Puls anbelangt, und am Ende der dann halt wirklich recht steil gestiegen ist. Also das war ganz interessant, und da sieht man dann tatsächlich auch einfach, wie wichtig das halt ist, auch was das Pacing anbelangt, was längere Distanzen jetzt im Triathlon ausmacht. Wenn du da dann halt am Ende dann auch nochmal irgendwie so einen Schwellenintervall einbaust nach 100 oder 110, 120 Kilometern, kann dir das dann natürlich nicht einfach nur einen guten Radsplit kosten, sondern da ist es dann natürlich noch viel, viel massiver. Das kann dann dafür sorgen, ob du einen guten Marathon läufst oder ob der Marathon halt eine Gehveranstaltung wird. Abgesehen davon, dass halt einfach dann auch solche Belastungen, die halt auch selten trainiert werden. Das ist, glaube ich, auch das, was im Radsport, haben wir schon oft drüber geredet, diese Durability, die jetzt halt einfach trainiert wird, weil auch im Radsport von Anfang an im Profibereich viel, viel härter gefahren wird. Und dann werden halt die Unterschiede nach 3-4 Stunden gemacht. Und das wird im Training mittlerweile auch gemacht. Und Krämpfe haben wir, ich glaube, vor 2 Jahren ganz interessant auch mit Robert Gorgos von Ministry drüber gesprochen. Weiß man immer noch nicht so richtig, woher kommt das. Natürlich ist eine Minderversorgung entweder mit Kohlenhydraten oder mit Natrium auch oder halt eben auch Flüssigkeit, kann ein Grund sein. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass Krämpfe entstehen, wenn man halt eine Belastung macht, die man nicht gewöhnt ist. Und wenn du dann halt einfach nach mehreren Stunden einen Schwellenintervall über 15 Minuten fährst, was halt gezwungenermaßen ist, weil Commander Kernhaus einfach so am Horn zieht und du ihn nicht ziehen lassen willst, ist es halt eine Belastung, die du nicht gewohnt bist, und dann kommen halt diese Krämpfe zustande. Und ja, super spannend. Aber zweite Hälfte war dann so wie letztes Jahr so ein Überlebenskampf und Hangeln von einer Person zum anderen, oder war es halt einfach dann auch ein paar Zeit fahren in der Ebene, beziehungsweise es ist ja auch immer noch wellig. Das ist ja das Fiese daran.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung Corex unser Partner. Und Nils, ich sag's dir, wie könnte es anders sein? Schätz mal, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Welche Einlegesohlen bin ich bei Mallorca 312 gefahren?
Natürlich die High. Bike Pro High.
Corex natürlich, genau.
Ach, Corex, sorry.
Corex Bike Pro High. Du hast es wirklich wie eine Schätzfrage beantwortet, aber ich wollte es eigentlich auf noch ein Level einfacher ziehen. Aber ja, der Partner Corex, okay. Heute Werbepartner im Podcast. Und natürlich habe ich die Bike Pro drin gehabt mit dem High Profile für mich, weil die laufe ich auch. Ich brauche da die hohe Unterstützung.
Genau, aber das ist ja ein Hack. Das habe ich, glaube ich, auch vor ein paar Episoden schon mal gesagt. Und da habe ich auch wirklich gestern mit dem Athlet wieder drüber geschrieben, was ihr unbedingt mal probieren solltet, dass ihr tatsächlich, es gibt ja die Low, die Mat und die High, je nachdem wie euer Fuß gewölbt ist. Ihr habt beim Laufen, bei der Run Pro, eine dynamische Abrollbewegung. Beim Fahrradfahren hingegen habt ihr eine statische Bewegung. Ihr drückt wirklich von oben aufs Pedal drauf. Und da finde ich es teilweise wirklich sehr gut, wenn man eine Höhe hat. Das heißt, ich habe das Low Profile beim Laufen und nehme das Mat Profile beim Radfahren. Ich habe das Mat Profil beim Laufen und nehme das High beim Radfahren, weil halt einfach euer Fuß nochmal eine zusätzliche Unterstützung hat. Denn gerade im Triathlon geht es nicht nur darum, die Watt optimal aufs Pedal zu bringen, was tatsächlich gemessen auch bei Corex besser funktioniert als bei anderen, gerade bei den klassischen Einlegesohlen, die in den Schuhen meistens drin sind. Also man produziert einfach tatsächlich mehr Watt. Aber im Triathlon ist es dann tatsächlich auch so, dass der Fuß noch ausgeruhter ist fürs Laufen, das Fußgewölbe stabiler ist und ihr dadurch dann auch noch eure Laufperformance steigert. Also deswegen könnt ihr das gerne mal probieren, wenn ihr bisher die Mat gefahren seid, und ihr müsst ja eh, ich würde sagen, die Radeinlegesohle solltet ihr tatsächlich jährlich wechseln, weil die natürlich irgendwann nachlässt beim Laufen, vielleicht sogar halbjährlich, je nachdem welches Volumen ihr im Laufen umsetzt. Aber versucht einfach mal vielleicht beim Radfahren ein Sohlenprofil höher zu nehmen, und da habt ihr tatsächlich manchmal den Vorteil oder oft den Vorteil, dass ihr dann bessere Kraftübertragung habt und der Fuß dann noch so ein bisschen gestützter ist, wenn es in die Laufschuhe geht.
Ja, exakt. Also das könnt ihr mal machen. Probiert's aus. corex.de/pushinglimits und mit dem Code, ihr kennt es, pushinglimits 10 groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt, und ich würde sagen, damit gehen wir wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ja, das ist auf jeden Fall noch wellig. Also genau, noch dazu auch zur Nutrition. Wir hatten noch die Sonja von Ministry, die uns auch Flaschen angegeben hat an 2 Punkten und von Johann noch ein Kumpel. Nur war mein Problem, dass ich, und ich habe, deswegen bin ich auch mit diesen Literflaschen losgefahren. Als ich die mitgenommen habe, war es am Anfang noch nicht geplant. Das hat sich dann ergeben über Lukas und Sepp Breuer. Bei Lukas und Sepp hat das mit den Flaschen gut funktioniert beim ersten Punkt. Ich habe Sonja leider verpasst beim ersten Punkt und hatte dann zum Glück diese Literflaschen, konnte auffüllen und hatte dann wirklich richtig gut was an Bord. Beim zweiten Punkt hat es dann funktioniert, ich habe eine Flasche bekommen und das ist auch nochmal ein krasser Unterschied. Wenn du dann nochmal eine Flasche mit Kohlenhydraten bekommst, da ist ein Gel nochmal dran, das nimmst du dir, haust dir rein und hast dann diese frische Flasche, das ist schon richtig geil. Und der letzte Punkt, wo Johanns Kumpel stand, in Santani, da kommen wir dann gleich zu, das hat auch funktioniert. Da habe ich mir dann einfach nur eine Cola reingeext, die 2 frischen Flaschen und los. Und was das für einen Unterschied gemacht hat, erzähle ich gleich. Aber genau, kommen wir dahin zurück. Nach den Bergen dachte ich dann auch so, überlebt. Dieser Effort, dieser Schwelleneffort, den habe ich schon gemerkt. Und ich habe gedacht, oh Mist, ey, der hätte nicht sein müssen. Aber die Beine haben sich dann danach auf der Abfahrt doch wieder gut erholt, Puls dann natürlich in der Abfahrt runtergekommen und dann kommt auch so richtig mein Revier, sag ich mal. Das ist dann ja bis fast Sapobla, wo sich dann die Strecken wieder trennen, wo dann die 200, 26, 28 gerade ausfährt und die 312 rechts abbiegt. Es ist wirklich so immer leicht bergab mit so leichten Gegenwellen halt einfach in diesen Kamis. Und da sind wir dann richtig angefangen zu knallen und am Anfang wirklich habe ich auch Sebastian gesagt, du musst fahren. Ich muss mich erstmal von diesem Effort erholen hier, von den Bergen und gucken, dass ich diese Krämpfe rausfahre. Das hat dann ganz gut geklappt zum Glück. Und dann ist Sebastian vorgefahren, ich bin vorgefahren, jeder hat so seine Führung gefahren. Und an dem Berg haben wir noch so einen Holländer überholt, der am Rand stand flicken. Also der hat seinen Reifen gewechselt, hat einen Platten oder einen Schleicher, ich weiß gar nicht. Und der kam dann auf einmal wieder von hinten, ist mit in die Gruppe gefahren und richtig geil, so Holländer Fritur, irgendwas hinten drauf, sein Trikot, also richtig, richtig geil. Und der ist dann irgendwann mit durchgefahren, irgendwann hat der halt eine Führung gefahren, so schnell die ganze Zeit, dass ich hinten in seinem Windschatten 320 Watt getreten bin. Und das war auch ein etwas größerer, also kein kleiner. Und dann bin ich so in die Führung und bin einfach so 23 Watt weitergefahren. Wir sind natürlich wieder viel langsamer geworden. Und dann ist der wieder direkt vorbei nach vorne und hat sich da richtig, also der hat sich da auf diesem Weg nach Sapobla, hat sich richtig einen rausgekurbelt. Da hat er sich sowas von ins Bein geschossen, der Kollege. Also der hat sich komplett für uns selber hingerichtet. Aber das war auch wieder für mich so ein Ding, wo ich dachte, geil, jetzt geht der Schnitt richtig hoch. Aber selbst im Windschatten war das halt so ein Ticken zu hart. Also eigentlich willst du da ja, dass im Windschatten dann du richtig Meter machst in Geschwindigkeit, aber wenn du dann im Windschatten fährst, dass du halt dann wirklich 240, 230 Watt, vielleicht sogar nur 200 Watt fahren kannst, aber das war halt selbst im Windschatten dann richtig, richtig hart hinter dem Kollegen und ich habe dann echt irgendwann geguckt, dass ich nicht mehr direkt hinter ihm fahre, sondern wenn der in die Führung geht, dass halt irgendwer anders da halt die Führung übernimmt.
Aber wie viele Leute waren denn da so in der Gruppe unterwegs?
Ja, da waren wir eine ganz, ganz gute Gruppe eigentlich, die dann auch komplett über diesen Berg gegangen ist eben. Da war noch ein Österreicher, der mich da erkannt hat, ein super cooler Typ. Warte, ich muss mal, Patrick hieß er, glaube ich. Den muss ich nochmal kurz, nicht, dass ich das hier falsch kriege. Das wäre ja blöd.
Aber sind das dann genau, eher Patrick, 20 Leute oder sind das eher 12? Oder
nee, das 8, waren so 10, oder? 12 Leute, genau.
Ach so, also eine gute
richtig gute Gruppe,
wo es auch nicht hektisch wird, wo man sich vertrauen kann auf die
Leute. Ja, genau. Und vor allem ist es, Sebastian ist gefahren, dieser Holländer ist gefahren und Patrick ist gefahren. Und okay. ich hing hinten drauf und alle anderen hingen auch hinten drauf. Die drei waren eigentlich da die stärksten zu dem Zeitpunkt. Und sind da halt wirklich richtig, richtig gut gefahren und haben richtig Führung gemacht. Und ich bin dann alibimäßig manchmal durchgerollt, weil ich schon gemerkt habe, okay, das ist anders als im letzten Jahr hier für mich, wo ich da ja noch, zu dem Zeitpunkt hing ich auch viel hinten drauf. Das war auch genauso, dass ich da eine gute Gruppe hatte und dachte, geil, jetzt ruhig mich aus. Bin halt meine 2, 3 Führungen mitgefahren. Und das einfach, um das Tempo zu halten in diesen Führungen, bin ich dann halt auch so 3,60, 3,50 und so gefahren. Hab dann schon gedacht so, boah, das ist einfach nicht clever, wenn ich hier schon wieder die ganze Zeit über Schwelle unterwegs bin. Und hab mich versteckt. Ich habe einfach Radsport gespielt.
Oder lenken?
Ja, die Jungs sind halt wirklich längere Führung gefahren und ich bin vielleicht so 30 Sekunden bis maximal eine Minute bin ich Führung gefahren.
Okay.
Also ganz am Anfang war es richtig geil, weil bevor der Holländer kam, hatte dann Sebastian richtig geil organisiert, sind wir wirklich so gekreiselt. In dieser ganzen Gruppe. Also wirklich nur nach vorne gefahren, nach hinten. Und da hatte ich dann auch noch so zwei, drei, die nur draufhingen, hatte ich auch noch animiert. Die sind dann auch einfach, ich hab gesagt, ey, einfach nur durchfahren. Und das lief richtig geil und war so, wo ich dachte, geil, so können wir ewig fahren. Und dann kam mal dieser Holländer, der ist dann in die Führung gegangen, nicht mehr raus, hat sich klein gemacht und ist dann diese kranken Führung gefahren. Keine Ahnung, was der da vorne gedrückt ist. 400 plus Watt, schätze ich. 380, 400 Watt. Und da habe ich schon gedacht, ja, das ist irgendwie auch geil und er ist super stark, aber weil er so viel stärker ist als alle anderen in der Gruppe, zerstört er halt auch so diese Harmonie.
Klar.
Und ich weiß gar nicht, ob wir so viel langsamer gewesen wären dann, wenn wir einfach durchgekreiselt hätten und keiner hätte diese, weil der hinter ihm im Windschatten war, ist auch zu schnell oder zu hart gefahren.
Ja, also ja, klar, logisch.
Das ist einfach krass. Aber ja, das ist ein Radsport. Ich habe dann gesagt, ich mache es jetzt clever und hänge mich hinten drauf und dann kann ich hinten vielleicht nochmal was machen, habe ich gedacht. Und dann sind wir halt, Schnitt ging immer höher, richtig geil, hat einfach mega Bock gemacht. Ich habe geguckt, dass ich mich gut verpflege. Und dann sind wir abgebogen auf die 312-Runde. Ein paar sind gerade ausgefahren, aber viele aus unserer Gruppe waren dann irgendwie auch schon weg, weil dann ein paar haben wir verloren bei der Verpflegung, da wo ich letztes Mal die Gruppe um Sebastian verloren habe.
Ja.
Genau da war dann auch der Patrick weg. Ich weiß nicht, ob der dann hinter uns oder vor uns war und auch ein paar andere weg. Und da war ich dann mit Sebastian und noch einem allein. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, ey Sebastian, sorry, ich kann echt immer nur mit durchfahren. Kurz und meinte, ja, kein Problem, ich fahre schon. Der hat mich dann schön durchgefahren. Ich war einfach glücklich, dass ich den dabei hatte, den Commander.
Der Commander Gernas hat wieder Autopilot
reingemacht. Der hat den Autopilot reingemacht und ist einfach gefahren. Das ist einfach eine Maschine. Einfach geil. Wenn ich mir so einen aussuchen könnte, mit dem, das so wie mit Johann, wenn ich mit dem fahre auch, das ist der, so ein Gas und dann fahren die einfach. Die kannst du einfach so aufziehen und dann so fahr 300 Kilometer bis ins Ziel.
Fritz Ferner dieser Welt.
Ja, genau. Exakt. Und das ist so, dann fahren wir da ab, diese 312, die Gruppe wird noch kleiner, wir waren nur noch zu dritt, sind noch einen aufgefahren, dann waren wir zu viert, der ist auch so ein bisschen mit durchgefahren durch die Führung dann mal und dann drehe ich mich irgendwann um und sehe so eine riesen Gruppe hinter uns und sage so, ja komm, lass uns warten, das macht gar keinen Sinn, dass wir hier jetzt Kräfte verschleudern und dann holen die uns so oder so auf und dann haben wir gewartet auf diese Gruppe. Da war dann der Patrick wieder mit drin und das war dann diese Gruppe, mit der wir auch wirklich durchgefahren sind bis zum Schluss. Die wurde dann auch immer größer und war richtig, richtig geil. Und ich habe halt dann irgendwann, okay, die Gruppe ist so groß, dieser Holländer ist da drin und Patrick, Sebastian, sonst was. Da sind so viele, die auch noch Bock hatten zu fahren und auch noch Power hatten. Und ich habe dann für mich entschieden, okay, ich hänge mich hier hinten drauf auf die Gruppe und fertig und bin wirklich so ganz paar Mal noch durchgerollt, aber ich habe da nicht wie im letzten Jahr, wo ich dann gesagt habe, ich habe halt das Gefühl gehabt, ich bin mit der Stärkste in der Gruppe hier und konnte auch noch einen riesen Unterschied machen, hatte ja richtig Spaß hinten raus noch und diesmal war es kein Spaß mehr, sondern es war einfach nur noch, ich bleibe hier hinten drin, überlebe und hoffe, dass ich keinen weiteren Krampf mehr bekomme. Und dann, ich wollte ja noch filmen für das YouTube-Video, was wir eben gemacht haben. Lukas hat das geschnitten und wir haben das zusammen moderiert. So wie wir zwei jetzt. Und dann hat Lukas reingeschnitten. Also kannst du dir noch angucken, ist richtig geil geworden. Ich überlege immer noch, ob ich noch ein komplett eigenes mache. Vielleicht nehme ich den Podcast hier und lege da noch mal ein bisschen Video drüber. und auf jeden Fall war dann irgendwann so, okay, ich muss ja was filmen. Und dann du hast immer mal bei diesen Kameras, mit denen du filmst, diese Action-Cams, dass ja der Bildschirm ausgeht, weil die dann Energiesparmodus gehen. Dann siehst du nicht mehr genau, filme ich jetzt oder nicht. Dann wollte ich mir die vom Mount nehmen, die Kamera, und gucken, filme ich oder muss ich mal wieder stoppen, weil sonst ist der Akku irgendwann auch schnell leer, wenn du zu lang filmst. Und dabei ist mir echt die Kamera runtergefallen.
Nein.
Und dann ich so, holst du die morgen? Lässt du die jetzt liegen? Nee, du brauchst das Footage. Also es war wirklich so 10 Sekunden, wo ich drüber nachgedacht habe, fahre ich weiter, weil ich wusste, ich lasse jetzt die Gruppe fahren. Und dann habe ich gedacht, nein, bremsen, schnell zurück und dann fahre ich die Gruppe auf. Dann bremse ich alle, ju, 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 an mir vorbei. Ich in die andere Richtung, die Kamera geschnappt, in den Mund, direkt wieder losgesprintet, dachte, ich presse jetzt an die Gruppe einfach wieder ran, all out, das geht schon. Und dann habe ich aber so im Augenwinkel schon hinten gesagt, komm, noch zwei. Zu zweit, komplett stylisch, schwarz und die hatten Zug drauf. Und dann habe ich nach vorne geguckt, Gas gegeben, gedacht, irgendwie kam dir bekannt vor. Und dann in dem Moment, Kamera aus dem Mund, wieder an den Mount gemacht, gucke ich nach links und dann waren sie auch schon neben mir. Kati mit Konsti. Und dann wusste ich, geil, ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Mein Zug nach vorne ist wieder da. Und hab dann mit denen kurz gequatscht und dann meinte Konstantin und Katja und so, oh, wir müssen die nächste Ding anhalten. Ich habe nichts mehr. Also die waren wirklich so beide komplett leer gelaufen schon, hatten nichts mehr an Trinken und so. Und dann, ich hatte ja gerade meine neue, also ich wirklich so 10 Kilometer vorher hatte ich diese neue Flasche bekommen von Sonja mit Carbs noch und hatte noch meine 1 Liter Patrone komplett voll mit Wasser. Also ich hatte 2 komplett volle Flaschen und dann, wollt ihr was? Hä, wieso hast du noch was? Und da sieht man dann wieder, was es einen Unterschied macht, wenn man zwischendurch halt nochmal irgendwie was angereicht voll bekommt. Das ist halt einfach ein Gamechanger. Und hab dann Kati die Flasche gegeben und Konsti die Flasche gegeben, dass sie nochmal einen Schluck Wasser kriegen, dass sie durchkommen bis zur nächsten Verpflegung halt, wo sie wieder auffüllen konnten. Es waren da, glaube ich, noch so 15 Kilometer, 10 Kilometer oder sowas, dass die nicht komplett leer laufen.
War das vor Arter oder nach Arter?
Vor Arter noch, okay. Ja, vor Arter. Die letzte Verpflegung, wo wir gehalten sind, die war in Saint-Denis. Mhm. Genau. Und dann halt bei denen hinten Konsti rein, Kati hinter mir und dann sind wir einfach zur Gruppe gefahren. Und da hat Konstantin sich dann kurz hinten ausgeruht, weil er ja auch die ganze Zeit schon vorne gefahren ist. Und ich bin dann irgendwie nach vorne gerollt, wieder in der Gruppe. Und vorne, die Jungs waren auch alle schon so. Also der Holländer war mittlerweile komplett, die Fritur war eine Fritur, der war komplett Fritte, weil er sich da komplett hingerichtet hat. Alle hatten schon so riesen Salzränder dran und sonst was auch ganz gut warm war. Und vorne gefahren und gequatscht und mich auch nochmal eine Führung gefahren. Hab dann gesagt, ja, aber Leute, wir haben kein Problem mehr. Konstantin ist jetzt da. Der fährt uns nach Hause. Gucken die mich an. Was redest du? Und wirklich, das war keine 5 Kilometer später. Also keine Ahnung, ob es überhaupt 5 Kilometer waren, dass Konstantin sich ausgeruht hat. Ist er nach vorne gegangen, Kati an sein Hinterrad und dann ist er uns nach Hause gefahren. Das Problem für mich war einfach nur, dass das Tempo dann auch wieder noch ein kleines Stück hochgegangen ist. Und vor allen Dingen hinten, dann vor Arta, kommen noch mal so ein paar in den Kamis, so richtig steile, fiese Anstiege. Ah, und dann, an einem dieser Anstiege habe ich halt noch mal einen fetten Krampf gekriegt und ich war weg, ich war gedroppt. Habe mich umgedreht, hinter mir niemand mehr, wirklich niemand. Oh. Und ich habe dann gedacht, was machst du jetzt? Habe ich gedacht, egal, ich habe mir ein Gel von hinten rausgenommen, aufgerissen, habe mir das einfach komplett reingedrückt. Die halbe Hand war voller Gel, hinten wieder rein. Und habe gesagt, über den Krampf drücke ich jetzt diesen Berg hoch. Egal, was dann oben ist, alles, was ich habe. Bin wieder an die Gruppe rangekommen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber oben, wo ich dann dran war, war der Krampf weg. Also ich weiß nicht, ob ich ihn tot gedrückt habe oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, dieser Effort hat es geschafft, den Krampf wegzudrücken. Und ich war wieder an der Gruppe dran. Und hab's irgendwie geschafft, dann ging's zum Glück runter in der Abfahrt, ich konnte mich erholen. Und ab dem Zeitpunkt war für mich nur noch klar, es gibt noch diesen einen Anstieg nachher, Arter hoch, die etwas länger ist. Und dann rollst du ja das Ding nur noch runter mit diesen 3 Gegenanstiegen, die dann noch kommen, die dann aber easy sind, weil du den Speed von der Abfahrt mitnimmst. Und dann wusste ich, wenn ich es bis dahin schaffe, dann bin ich durch mit der Gruppe. Und dieser Arter-Anstieg war im Kopf nochmal so hart, das habe ich auch im Video erzählt. Ich war dann, irgendwann bin ich in diesen kleinen Kamis vor Arta bin ich dann wirklich auch wieder hinter Kati gefahren oder in den ersten 5 Positionen, weil da war wirklich das, was du jetzt am Anfang beschrieben hast, dieses Radrennen. Das ist verwinkelt, links, rechts und weil die Gruppe so groß war, war da hinten dann so Antritte, dass ich da wieder richtig 370, 380 Watt fahren musste nach diesen Antritten und das hat mich halt komplett gekillt natürlich und deswegen bin ich da weiter vorne gefahren, weil da hattest du das überhaupt nicht. Da bist du dann einfach durch die Kurven durchgerollt und bist in dem Speed weitergefahren und in diesem Anstieg hoch nach Arta war ich hinter Kati und da war aber der Gegenwind auch drauf. Oh. Und bei mir war es auch im Kopf so, ich muss nur noch hier überleben. Und das wurde immer härter und härter und Konsti hat draufgetreten und ich dachte so, oh nein, das ist hier viel zu hart. Und dann habe ich hinter Kati den Ellbogen geflickt, bin rausgefahren. Der hinter mir, ich glaube, es war sogar Patrick, der Österreicher, mit dem wir gefahren sind, guckt mich an. Hä? Was soll das? Was willst du? Ich so, hinter Kati ist kein Windschatten. Ich kann nicht mehr. Ich muss weiter nach hinten. Er lacht sich kaputt, fährt das Loch zu Kati und ich reihe mich irgendwo ganz hinten in der Gruppe ein, hinter irgendwem, der größer ist, dass ich mehr Windschatten habe, weil ich im Kopf einfach nur hatte, ich muss diesen Anstieg überleben. Und dann oben, Arta in die Abfahrt, dann habe ich es gefeiert und dachte, geil. Aber ja, Konstantin, ich habe ihn geliebt und verflucht, also richtig verflucht zugleich, weil der hat mich da am Ende nochmal echt ins Limit getrieben. Das war auch dieser Riesenunterschied zum letzten Jahr, wo ich da halt immer vorne gefahren bin, wo ich Druck machen konnte, wo ich das Tempo mitbestimmt habe und das Tempo hochhalten konnte. War natürlich viel langsamer als jetzt, aber das war so vom Mindset her viel, viel geiler, als wenn du da hinten wie so ein Stück Fleisch draufhängst und nur ums Überleben kämpfst und denkst, du bist hier in der Gruppe die letzte Wurst und bist wirklich nur am Vermeiden, dass du nur einen Krampf kriegst und hoffst, dass die Gruppe dich mit ins Ziel nimmt. Also ich würde sagen, die erste Hälfte war dies Jahr viel, viel geiler, aber dieses Stück, ich sag mal, die letzten bis Arta, also von Zapobla bis Arta, war dieses Jahr einfach nur Horror. Und ab Arta war es dann wieder geil, weil du wusstest, du bist eigentlich so gut wie im Ziel und rollst jetzt hiermit durch. Aber ja, Konsti hat mir die gute Zeit gesichert hinten raus und hat mich mitgenommen, dankenswerterweise.
Und Spaßfaktor ist natürlich immer wahnsinnig schwer zu vergleichen, weil die Euphorie natürlich immer nach dem aktuellen Rennen deutlich größer ist. Das ebbt ja dann irgendwie auch ab. Aber kannst du sagen, wann es dir, hat es dir letztes Jahr mehr Spaß gemacht, hat es dir dieses Jahr mehr Spaß gemacht?
In Summe dieses Jahr. Weil einfach ich direkt Sebastian getroffen habe und das war so, ich habe mich so gefreut, den Kerl wieder zu treffen, unabgesprochen, ohne zu wissen, dass er startet, direkt da im ersten Anstieg, um zu wissen so, ey geil, das ist mein Mann, den brauche ich heute, der hilft mir, der zieht mich hier durch und da mit dem die Bergkette und auch, dass er dann da nochmal so hart gefahren ist und ich ihn zwar verflucht habe, aber das war irgendwie, das hat Bock gemacht, da Galilea nochmal Schwelle hoch und dann halt wirklich dieses Stück rein, Zapobla bis Arta, diese Extraschleife, die eh nicht so schön ist, muss man auch mal sagen, bei dem Rennen. Mhm. Also wer das Schöne fahren will, fährt in Zapobla geradeaus und fährt die 200 irgendwas. Das ist das schönere Rennen. Und da habe ich wirklich gelitten, weil ich dann Krämpfe hatte, gejobbt, war hinten drauf hing. Und das war wirklich so, oh, weiß ich nicht. Das war einfach, das war richtig, richtig zäh. Und wenn du so am Limit bist, dann kommt ja auch noch was dazu, dass du viel mehr merkst, wie dein Nacken wehtut, wie dein Arsch wehtut, wie deine Hände wehtun. Und dann, das ist ja da, gutes Mindset zu behalten, ist ja dann auch einfach schwierig. Das habe ich dann einfach gemacht mit dem, ey, bleib dran, dann bist du schneller als letztes Jahr, weil die Pace hier gut ist. und dann ab Arta war es wieder geil, weil wir dann einfach zurückgerollt sind. Und ich wusste, ich bin durch, ich hab's geschafft, hier nicht gedroppt zu werden. Aber in Summe ist dann natürlich auch geil, wenn du siehst, du bist so viel schneller als letztes Jahr und im Ziel bist du dann natürlich eh wieder voll euphorisiert. Aber wieder wie letztes Jahr, ein unfassbar geiles Rennen, weil die Landschaft so schön ist, Putsch runterfahren mit gesperrten Straßen, die Küste da entlang, Andratsch. Du hast so viele Radfahrer, die da sind, du hast so Stimmungsnester, wo immer Zuschauer sind, die dich nach vorne schreien. So, das, also für mich ist es einfach ein Rennen, was richtig, richtig Bock macht, was richtig geil ist.
Wie was sturztechnisch? Also ist da viel passiert in den Bereichen, in denen du unterwegs warst?
Ich habe keinen gesehen, zum Glück.
Ach krass.
Ja, dieses Jahr keinen gesehen. Und was man sagen muss, letztes Jahr gab es ja diesen Todesfall. Die haben dieses Jahr, und das finde ich krass, das ist ja in Spanien oftmals so, dass man es kritisiert, die haben krass investiert, was die Sicherheit angeht. Also wirklich vor allen richtig gefährlichen Kurven, die zumachen und so, standen so riesen LED-Tafeln, wie so Baustellenfahrzeuge, wo man diese Absperrung kennt, wenn eine Spur gesperrt ist oder so, wo so die Kurve aufgezeichnet war und so Achtung, gefährliche Kurve und so und war noch abgesichert mit so Strohballen oder was auch immer das war. Also wirklich gekennzeichnet, plus es stand an den Stellen dann immer noch jemand mit Trillerpfeife und hat dir so, wie man es kennt von der World Tour bei so Hindernissen auf der Straße und Road Furniture. Serpentin. Genau, und Serpentin. So langsame Achtung, gefährliche Kurve und so. Also die haben massiv da nochmal investiert, was die Kennzeichnung vor allen Dingen dieser gefährlichen Kurven angeht. Und das erhöht ja dann automatisch die Sicherheit. Also wenn du da so ein Warnzeichen hast, plus noch jemanden, der sagt langsamer, dann weißt du ja, okay, hier, die Kurve macht zu, die darf ich nicht voll reinhacken. Und ja, also das jetzt auch für mich vom Fahren her, weil ich ja nochmal ein deutliches Stück weiter vorne war, waren da dann natürlich irgendwann auch nur noch Leute, die irgendwie auch Fahrrad fahren konnten, ne? Also ja. die da hat jetzt keiner groß mehr die Straße blockiert oder ist von links nach rechts oder hat komisch zugemacht oder so. Plus ich habe es gemacht wie im letzten Jahr, dass ich die Abfahrten halt möglichst vorne selber reingehe oder hinter Sebastian reingehe.
Oder gut, und da muss man ja auch sagen, du fährst ja wirklich auch sehr, sehr gut bergab. Das ist dann natürlich auch wirklich auch immer so eine
Sicherheit. Ja, guck dir mal das Video an, dann siehst du, wer gut bergab fährt.
Ja, aber ich sag jetzt mal, für normale Verhältnisse fährst du ja schon gut runter. Das muss man ja schon auch sagen. Und es ist ja auch ein Unterschied, wenn du die Jahreskilometer anguckst und vergleichst mit denen, wo du jetzt sagst, dass die schneller runterfahren. Die fahren wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kilometer als du.
Ja, Lukas nicht. Ja, Lukas wurde im Video bezeichnet als der deutsche Zaffa Brian.
Aber ist er vor dir reingekommen?
Ja. Lukas ist, was ist der gefahren? 9,28 oder ich weiß es gar nicht. Also ich glaube so 10, 12 Minuten oder sowas vor mir. Also der ist halt am Berg einfach da weggefahren und hat halt da den Unterschied gemacht, weil er einfach härter in die Berge reingefahren ist. Und ich sage jetzt mal, das liegt daran, weil er leichter ist.
Und wie war es bei Sebastian?
ja, Sepp war krass, der ist halt die ganze Zeit vorgefahren, vorne in der Führungsgruppe mit. Ist in den Bergen, hatte er das Gefühl, er ist sogar der Stärkste da vorne in der Gruppe und ist halt die irgendwie drei Berge komplett von vorne gefahren. Hat ein Lebensziel von ihm erreicht. Er hat an einem Berg Alberto Contador gedroppt. Also als er vorne gefahren ist, ist Alberto dann am Berg rausgedroppt. Und er ist ja dann am Ende Fünfter geworden. Und bei Sepp war das Problem, dass die Verpflegung, wo Johanns Kumpel stand, in Santani, war das Santani? Ich glaube, das war, es hieß anders. Ich sag die ganze Zeit Santani. Warte mal, ich muss mal reinsehen. Das ist da, das war, wo waren das? Hier ist Sapola, Ariani war es, glaube ich. Ariani war es, nicht Santani. War völlig falsch erzählt. Ja, Ariani. Auf jeden Fall da und es war so ein bisschen, glaube ich, auch ein Abspracheproblem, weil Sepp irgendwann, ja, ich halte einfach an, nehme mir die zwei Flaschen und fahr los und der stand halt da und die Sonja von Ministry, die das natürlich häufiger macht, die ist halt, hat sich eine Stelle gesucht, leicht irgendwo im Anstieg, ist neben Sepp hergerannt und hat ihm zwei Flaschen angegeben, die er dann hatte und da hat Sepp die Flaschen verpasst und in der Führungsgruppe da vorne, wenn du anhältst, bist du halt weg und kommst auch nicht wieder.
Das ist klar.
Und ist halt vorbeigefahren. Das hieß dann, Sepp ist die letzten 100 Kilometer ohne Flasche, ohne Wasser gefahren. Und war dann noch an einer Stelle so grau, dass er irgendwo mal kurz in den Graben gefahren ist. Also war so grau, dass er in den Graben geballert ist. Also ich finde das so krass. Also ich wüsste nicht, wie ich die letzten 100 ohne Wasser fahren sollte und ist dann echt noch Fünfter geworden, der Typ. Also klar, you never know, ne? Er wollte gewinnen. Hat er auch gesagt und hat gesagt, ja, wenn ich die Flaschen gehabt hätte, dann sähe es natürlich anders aus. Gewinnen weißt du nie, ob du es dann nachher machst, aber dann bist du natürlich definitiv nochmal weiter vorne und hast da nicht die Probleme, wenn du nicht in den Graben fährst und so. Und dann meine ich, hey, warum bist du denn nicht angehalten? 100 ohne Flasche, ist doch klar, dass das in die Hose geht ohne Wasser. Und dann meinte er, dann werde ich aber nicht Fünfter, dann werde ich Zwölfter.
Ja klar, wenn so, du den Kopf fahren lässt, das ist logisch.
Ja.
Aber das sind dann, was sind das dann für Jungs, die dann da vorne gewinnen? Sind das dann ehemalige Profis oder sind das, böse gesagt, jetzt Hobbyfahrer oder was ist das dann?
Nee, das sind schon, ich meine, Sepp ist ja auch kein Profi, ne?
Nee.
Das sind halt so
aber Hobbyfahrer
die stärksten Amateure eigentlich, so die Fritz Ferner und Rubens, der Triathlon-Welt.
Ja, ja, der Radsportwelt.
Der Radsportwelt, okay, ja.
Krass. Aber da wird dann auch richtig, das ist dann auch richtig, also da wird dann auch richtig Radrennen gefahren.
Da wird richtig Radrennen gefahren, ja. Also
nochmal Attacke und versucht wegzufahren.
Ja, genau. Die haben dann auch richtig attackiert nochmal und Leute sind weggefahren, dann sind welche wieder aufgefahren und so. Also da ist dann schon richtig Radrennen und also die fahren dann das ganze Ding schon irgendwie, ich glaube, ich habe von ein paar jetzt die Werte gesehen, irgendwie Average 300 Watt.
Und wie groß war die Gruppe nachher bei dir am Ende? Weil du gesagt hast, es war dann eine relativ große Gruppe.
Ist
das dann so ein 50-Mann-Pulk oder was?
Ich kann es ja, 30 bis 40-Mann-Pulk war das bestimmt.
Ach so, okay.
Ja, 30 nicht. 20, 25 waren es. Ja.
Okay.
20, 25.
Weil das ist ja auf dem Rad schon immer
groß.
Genau. Und auch da ist es dann aber so, weil du hast es ja gesagt, weil das finde ich dann halt auch so ein Punkt. Klar können die alle fahren. Aber wenn die dann im Unterzucker sind, du hast es gesagt, Sepp ist selber auch in den Graben gefahren. Das passiert ihm, wenn er halt normal hydriert ist und normal versorgt ist, nicht. Sind da denn welche, wo du merkst, oh Halleluja, von dem muss ich mich jetzt ein bisschen fernhalten, weil der gerade am Schielen ist?
Das war dann am Ende nicht mehr so.
Okay.
Die Gruppe, das war dann Single File alles, weil du konntest dir vorne Gas geben und da war einer Reihe die ganze Zeit einfach. Und da war das eigentlich kein Problem. Klar, der eine fährt da besser durch die Kurven als der andere, aber jetzt keiner, wo du sagst, das ist ein Sicherheitsrisiko. Das war ganz am Anfang.
Cool.
Alter, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Als wir in der Neutralisation noch waren, hinter dem Fahrzeug, da ist dann irgendwer nach vorne gefahren, auch von hinteren Startnummern. Siehst du ja dann an den Farben immer, der hat dann so eine rote, glaube ich. Der war dann irgendwie eine Reihe vor mir und ich war schon Reihe 5, also er war dann vierte Reihe oder sowas. Und das hast du halt gesehen, der hat halt so auch irgendwie, ich weiß nicht, ob so ein Leihrad war mit Felgenbremse oder so, das soll ja, ich meine, ich bin auch mit Felgenbremse gefahren, das soll jetzt gar nichts aussagen, aber dann fuhr der so und links, rechts und unruhig und so, du hast schon gemerkt, so irgendwie, der fährt ja anders als die anderen, der ist noch nicht so häufig hier in so einem Pulk gefahren gefühlt und dann hat er sich zweimal vor mir fast an dem Hinterrad aufgehängt. Und auf einmal fährt er freihändig und zieht sich seine Windjacke aus. Da habe ich den so angeschrien, weil ich dachte, Junge, hast du, also du fährst hier bei diesem Radrennen in der Neutralisation an, in der sechsten Reihe und hinter dir sind 10.000 Leute und du fängst ja an, mitten, also in der Mitte des Feldes freihändig zu fahren und hast dich vorher fast zweimal aufgehängt. Also da habe ich echt die Welt nicht mehr verstanden. Da dachte ich so, ja, Junge, das ist...
Schöner Swift-Jünger.
Boah, ja, wahrscheinlich. Bei Swift bin ich noch nie umgekippt. Also zum Glück ist das gut gegangen. Also das war mein einziges wirklich richtig sketchige Situation in dem Rennen. Deutlich weniger als letztes Jahr. Also cool. Ja, auch da hilft weiter vorne fahren.
Konntest du gut pennen nach dem Ding oder warst du, bist du das Rennen mehrfach im Traum geschlafen, hattest schönes Restless Legs?
Restless Leg war voll da. Also ich konnte ganz gut pennen zum Glück und hatte nicht dieses Aufwachen, so, weil das ist dann doch anders beim Radfahren als beim Triathlon, wenn du noch läufst und so, dann hast du durch den Impact beim Laufen, ist das schon nochmal stärker. Aber beim Einschlafen so diese warmen, kribbelnden Beine und so, das hatte ich dann natürlich schon. Also das war auf jeden Fall da. Dass ich gut einschlafen konnte, lag aber vielleicht auch daran, dass wir im Ziel uns direkt, du kriegst dann nämlich bei Marco 12 so Marken, wo du dann die Pasta für holen kannst, Eis für holen kannst, zwei Getränke. Und da haben Lukas und ich uns dann natürlich zwei Bierchen reingeschraubt. Und die merkst du dann natürlich anders. Die helfen nicht bei der Regeneration, aber die helfen beim Einschlafen am Abend.
Eins ins linke Bein, eins ins rechte Bein. Dann läuft der Laden.
Cool. Ja.
Aber also, man muss sagen, wie man merkt, es macht dir richtig Spaß und nächstes Jahr bist du wieder am Start.
Ja, also wenn es wieder klappt, auf jeden Fall. Das hat richtig Bock gemacht. Und was man einfach sagen kann, wenn man jetzt nochmal, hast du die Gesamtvergleiche nochmal, weil ich die gerade nicht nebeneinander liegen habe, so Durchschnittsleistung und NP. Es ist so, dass ich jetzt doch krass gemerkt habe, wie sehr ich vom letzten Jahr profitiert habe, wie viel ich Rad gefahren bin, wie viele Kilometer, obwohl ich eigentlich so bei diesen, hatte ich ja gesagt, das Gefühl hatte, dass ich doch eine ähnliche Form habe wie letztes Jahr, vielleicht ein bisschen besser, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Klar, einmal die Sache, wie ich es gefahren bin und ein bisschen mutiger als letztes Jahr ist ein Unterschied, aber ich würde sagen, als Fazit, dieses, was Jan letzte Woche im Podcast hatte, das können wir jetzt sehr gut aufnehmen, dass man nie diesen Spaßfaktor im Training unterschätzen soll oder darf. Also ich habe ja immer, auch hier im Project No Time, Project Showtime hat jetzt einer bezeichnet, habe ich ja immer deinen Profiplan Peak laufen gehabt, auch wenn ich vieles dann manchmal gar nicht gemacht habe, ist aber, dass ich immer, bevor ich irgendwie trainiert habe, worauf ich Bock hatte, drauf geguckt habe, okay, was steht denn jetzt im Plan? Ist lange Session, ist Zone 2, ist Fat Max, stehen heute Intervalle, Hit-Sessions an? Also, dass ich halt diese Strukturen halt trotzdem immer genutzt habe. Und das ist halt so das, was mir total aufgefallen ist. Dieses, selbst wenn du sagst, ah, ich habe jetzt keine Zeit oder Bock oder was auch immer, eins zu eins einen Plan umzusetzen, halt das dann zu machen mit dem, worauf du Bock hast, aber halt zu gucken, dass du in diesen, was ja auch dieser Riesenvorteil ist von diesen Standardplänen, die wir einfach im Club haben, dass du weißt, diese Struktur funktioniert halt und diese Belastung, Entlastung und sonst was. Und das war einfach geil. Und ich hatte jetzt die ganze Zeit wieder das Jahr das Gefühl, ich trainiere das, wo ich richtig Spaß dran habe und mache nichts, weil ich es machen muss. Und das war geil und hat sich ja voll ausgezahlt, also deutlich schneller als letztes Jahr schon mal bei dem Ding. Jetzt wird es spannend, was Neuseenmann und Rot wird.
Ja, das ist dann natürlich wieder das spezifische Training, aber da haben wir auch schon drüber geredet, dass ich glaube, dass so riesengroß der Unterschied dann doch nicht sein wird. Klar, ein bisschen läuft dir jetzt vielleicht die Zeit weg, aber ich meine, zwei Monate hast du noch Zeit und ich habe ja schon gesagt, ich glaube tatsächlich, wenn du diese zwei Monate jetzt so durchziehen kannst, wie du dir das Ganze vorstellst und das auch anwendest, was du eben gesagt hast, da will ich gleich auch nochmal näher drauf eingehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du auch in Rot das Ding unter 9 Stunden finisht.
Das wäre krass, aber das glaube ich.
Ich sag's also, ist egal. Also ich sag's ja einfach.
Kein
nur.
Druck aufbauen jetzt, kein Druck
nein,
aufbauen.
Nein, aber das ist ja sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, weil auch wenn man sich jetzt einfach mal die Files anguckst, du warst jetzt 20 Watt, bist du dieses Jahr mehr gefahren als letztes Jahr, also 250 Watt im Vergleich zu 270 Watt, Normalized Power, wenn wir jetzt Average nochmal schauen, bist du letztes Jahr 225 Watt gefahren und dieses Jahr bist du 242 Watt gefahren, also da sind wir auch etwa ansatzweise bei diesen 20 Watt oder 17 Watt sind das dann ja. Das ist ja schon auch tatsächlich relativ viel. Und du hast es gesagt, du da musst die Kilometer, die du letztes Jahr mitgemacht hast oder die du in diesen abgelaufenen 12 Monaten gemacht hast, musst du natürlich mitrechnen. Und das ist ja auch das, was wir auch immer sagen. Du hast halt einfach mittlerweile eine riesige Basis. Du hast jetzt dieses Jahr auch nicht diese Pause gehabt, diese OP-Pause, die du im Jahr davor gehabt hast. Das macht natürlich auch nochmal einen ganz massiven Unterschied. Das Grundrauschen könnte man jetzt einfach die Kilometer übereinander stellen. Aber das, da kommt einfach jedes Jahr wieder was aufs Habenkonto, aufs Formkonto dazu. Und je größer das Konto ist, desto besser kannst du halt entsprechend performen. Und was du gesagt hast, was die Struktur anbelangt, das ist jetzt tatsächlich auch etwas, was der Hamburg-Marathon war ja die Woche drauf, glaube ich. Also,
ja.
Und da sind ja also einmal auch die Athleten von mir oder die Athleten, die ich betreuen darf. Das war schon auch krass. Tabea ist Hamburger Marathon-Rekord gelaufen, auch ganz interessant. Auch sie hatte eine Vorbereitung, die monatelang richtig gut lief. Ist ja eine sehr, sehr gute 10-Kilometer-Zeit im Januar oder Februar gelaufen. Weiß ich jetzt gar nicht genau, könnte ich nochmal gucken. Aber da lief es halt alles. Ich glaube, im Februar war es 10 Kilometer Bestzeit. Da lief alles wirklich absolut perfekt. Und unser Ziel war ja, es waren ja so zwei Ziele. Es war einmal, den Hamburger Rekord zu laufen, den sie vor 2,5 Jahren in Berlin um 3 Sekunden verpasst hat. Das war 2:31:30 war der Hamburger Marathonrekord und da ist sie dementsprechend in Berlin eine 2:31:33 gerannt und dann natürlich die magische 2:30 Marke, die sie auch gerne noch knacken will, wird sie mit Sicherheit auch schaffen. Und das, die letzten Wochen liefen dann nicht so gut, also sie hat eine sehr gute Basis gelegt, das lief eigentlich alles wie am Schnürchen und dann hat sie, ist sie so ein bisschen krank geworden, dann haben wir vielleicht auch zu früh wieder zu viel Umfang gemacht, haben mit der Intensität aufgepasst, aber hat dann eine sehr umfangreiche Woche gemacht, relativ bald nach dem Zehner und dann ging das halt so ein On- und Off-Training los, also wo sie dann wirklich mal eine Woche sehr gut trainiert hat, dann eine Woche eher wieder weniger trainiert hat. Und das zehrt natürlich extrem am Selbstbewusstsein, zumal die letzten Jahre bei ihr jetzt nicht so waren, dass sie da gute Marathons gerannt ist. Also der letzte gute Marathon war tatsächlich dieser Berlin-Marathon vor 2,5 Jahren. Und das war tatsächlich, ich habe das auch so gemerkt, es hätte mich nicht gewundert, wenn sie sogar noch die Reißleine gezogen hätte, weil gerade auch als Hamburgerin in Hamburg willst du ja wirklich dementsprechend performen, dann machst du dir selber auch einen Druck und dann ist ein Marathon halt einfach, wenn es nicht gut läuft, natürlich auch wirklich, wirklich hart. Und wir haben uns dann am Freitag nochmal getroffen und sie war wirklich, das war krass, also ich war echt erschrocken, wie aufgeregt sie aussah und wie durch sie aussah. Und dann ging das wirklich darum, was laufen wir an, laufen wir eine 3,32 pro Kilometer an oder eine 3,35 pro Kilometer, wo natürlich jeder denkt, willst du mich jetzt verarschen, diese 3 Sekunden pro Kilometer, die aber natürlich im Marathon wirklich Welten sind. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich so, Tabea, lass uns diese 2,30 eher wegschieben, das kommt dieses Jahr eh noch und lass uns den Hamburger Rekord, lass uns darauf konzentrieren. Das wurde dann teilweise auch in der Presse angekündigt und sowas und sie war wirklich so total hin und her, also es war wirklich krass zu sehen. Und dann haben wir am Tag davor dann nochmal telefoniert und da hat sie dann halt auch ganz klar gesagt, nee, ich will wirklich nur in Anführungsstrichen Hamburger Rekord angehen. Also ich gehe eher defensiv
gutes
an.
Und
das ist dann ja, das sind dann ja wirklich Überlegungen, ob du halt überlegst, den Halbmarathon in 1:14:30, 1:14:45 anzulaufen oder in 1:15:15, 1:15:30, wo man denkt, das kann ja alles, das kann doch kein so großer Unterschied sein, aber es ist halt in den Bereichen und beim Marathon generell, was das Pacing anbelangt, halt wahnsinnig wichtig. Dann ging es auch noch ein klein bisschen um die Gruppe, weil tatsächlich in ihrer Trainingsgruppe einige dabei waren, die 2,30 erstmal nicht knacken wollten. Und dann hast du natürlich auch eine größere Gruppe. Und ich meine, wir reden von Geschwindigkeiten von 17, 18 km/h. Da ist durchaus auch schon Windschatten vorhanden. Und am Anfang bei Kilometer 15 ist sie dann exakt diese 3,32 pro Kilometer, 3,33 angelaufen. Und da kam dann auch wirklich noch eine große Gruppe an. Da war Fritz dann auch dabei, der ja dieses Jahr sicherlich nicht die Form hatte der Vorjahre, weil er halt einfach privat jobmäßig viel um die Ohren hat und sich nicht so gut vorbereiten konnte. Der Fokus auch ein anderer war. Und trotzdem hat er sich halt in Tabeas Dienste gestellt, hat halt gesagt, ich pace dich, solange es gut geht. Das fand ich auch echt sensationell. Also nochmal Kompliment an dieser Stelle, wie er das gemacht hat. Das war wirklich stark zu sehen. Und bei 15 war die Gruppe, wie gesagt, noch sehr groß. Und dann haben sie gesagt, nee, wir gehen jetzt so ein klein bisschen, nehmen ein bisschen raus. Das war Tabea dann so ein klein bisschen zu schnell. Und dann hatte sie die große Gruppe reißen lassen, hatte noch so einen Edelpacer, Martin, der sie dann einfach wirklich den ganzen Marathon durchgepaced hat. Und dann ist sie am Ende ja wirklich 2,30 30 gerannt, also über eine Minute oder 2:30, 33, glaube ich, also den Hamburger Rekord um eine Minute verbessert. Ist super durchgekommen, also hat sich noch nie bei Kilometer 25 oder 30 so gut gefühlt wie da. Und na klar, wir haben jetzt im Nachgang nochmal überlegt, wäre vielleicht an dem Tag, es war ein perfekter Marathontag, es war ja auch der Tag, wo zwei Läufer in London unter 2 Stunden gelaufen sind. Erstmalig im regulären Marathon, Eliud Kipchoge hat es ja schon mal geschafft, aber jetzt Save auch deutlich, ich weiß gar nicht, 1,59, was war es, 30 oder 12 sogar, also müssen wir gleich nochmal gucken, Schande auf unser Haupt, dass wir das nicht im Kopf haben. Was noch viel faszinierender ist an dieser Stelle, wenn du gleich erzählst, gucke ich da nochmal nach, dass der Zweitplatzierte, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst geworden ist, seinen allerersten Marathon gelaufen ist.
Ja, das habe ich, gelesen.
Das finde ich schon, das ist natürlich schon unfassbar hart, dass du halt einfach deinen ersten Marathon läufst den unter 2 Stunden und es geht komplett unter, weil halt einfach Savi-Weltrekord läuft. Also unfassbar. Und das lag natürlich auch in London, waren ähnliche Bedingungen wie hier in Hamburg. Es war sonnig, es war überhaupt kein Wind und es war trotz der Sonne zum Start nur 8 Grad.
Geil.
Und das würde für viele würden sagen, es ist vielleicht zu kalt, aber es ist tatsächlich diese 8, 9, 10 Grad sind tatsächlich Weltrekordtemperaturen, weil du halt einfach nicht viel ausschwitzt oder die Schweißrate halt ein bisschen geringer ist. Und auch als es nachher ins Ziel ging, also auch um 11:30 oder 12, war es halt auch nur 12, 13 Grad. Also es wurde halt einfach an dem Tag nicht heiß, was ja normalerweise nur dann der Fall ist, wenn Wind geht. Aber Wind ging halt nicht, es war komplett windstill. Es war einfach die Tage vorher so kalt und am Tag vorher war richtig fieser Wind, da hat es geregnet, also es war überhaupt kein gutes Wetter. Und am Tag des Marathons, sowohl in Hamburg als auch in London, war es halt wirklich ein Wetter, was du einmal vielleicht in 10, 15 Jahren hast. Und wir haben dann danach drüber geredet, ob vielleicht die 2:30 an dem Tag drin gewesen wären, aber man weiß es nicht. Es ist dann halt ja so knapp Sekunde pro Kilometer, vielleicht ja, aber ist letztendlich egal, weil Tavea ist in der Form, wenn sie jetzt gesund bleibt, da wird dieses Jahr die 2:30 wird fallen. Sie ist jetzt sogar noch im Pool, wir sind beide relativ gespannt. Eigentlich ist sie nominiert für die Europameisterschaft, also würde in Birmingham für den DLV die deutsche, würde die Marathon-Europameisterschaft laufen für die Mannschaft. Es ist aber nicht sicher, ob sie jetzt 4 Läuferinnen mitnehmen oder 6 Läuferinnen mitnehmen. Der Bundestrainer will sehr gerne 6 Läuferinnen mitnehmen. Sie ist nur Läuferin Nummer 5. Und sie hat bis heute noch nicht die offizielle Nominierung vom DLV bekommen. So, also der Bundestrainer hat sogar schon die Kleidergröße und alles aufgenommen. Und das ist natürlich eine extrem fiese Situation, weil das natürlich auch ein Traum für sie ist. Sie ist damals ja schon in den Junioren-Cross-WM und sowas gelaufen. Aber jetzt tatsächlich im Elite-Bereich wäre das natürlich der absolute Knaller.
Hammer.
Und das ist so ein bisschen wieder so diese Funktionärs-Athleten-Geschichte, wo du halt dazwischen hängst, zwischen den Seilen und nicht genau weißt, was ist jetzt eigentlich los. Aber die Saisonplanung, die wir jetzt gemacht haben, ist ausgelegt auf die Europameisterschaft in Birmingham und dann einen späten Marathon am Ende des Jahres, wahrscheinlich Valencia, um da dann halt die 2:30 zu knacken. Aber was ich halt ganz interessant war, weswegen ich das alles erzählt habe, zum einen, weil es mich gefreut hat und weil es natürlich auch sehr spannend war, aber ist halt dieses Hin und Her im Training, dass es halt einfach mal gut lief, mal nicht so gut lief und sie trotzdem vom Kopf her so stabil geblieben ist, ihr A-Ziel vielleicht nochmal so ein klein bisschen adjusted hat und gesagt hat, nee, ich greife jetzt nicht die 2:30 an, sondern der Hamburger Rekord reicht mir, was wie gesagt 1,5 Minuten sind, aber das macht viel aus. Und das war natürlich richtig, richtig toll, dass das aufgegangen ist. Und
in Hamburg vor allen Dingen, ne? Das ist ja das Allergeilste. Also viel geiler, als in Berlin zu laufen.
Jeder feuert dich an. Und
dann macht die 2:30 später. Das ist eigentlich genau richtig. Das ist wie dieser, wie Duplantis, dieser Hochspringer, der einfach in jedem Wettkampf seinen Weltrekord verbessert. Hebt dir das dann noch auf, dieses geile Gefühl.
Habe ich auch dir gesagt.
Ist doch Hammer.
Sie muss jetzt einfach nur wie Duplantis immer für einen Hamburger Rekord eine Prämie aushandeln. Und dann immer scheibchenweise 4-5 Sekunden
und
schneller.
Und dann gibt es irgendwann nächstes Jahr gar nicht in Valencia unter 2:30, sondern es gibt eine extra Prämie, wenn du dann in Hamburg unter 2:30 rennst.
Exakt, genau.
Damit der Hamburger Rekord auch unter 2:30 und gelaufen in Hamburg. Das ist doch für die Rekordbücher der Hamburger Stadt ist das doch viel, viel geiler.
Die Mundo-Taktik, so muss man das machen. Und was natürlich Trainersicht und natürlich auch bei uns aus Buddy-Sicht, hast du ja auch mitbekommen mit Basti, weil alle, die das Marathon-Video vom letzten Jahr gesehen haben, dass da tatsächlich dann 4 Läufer waren aus der Gruppe, Punti noch, Kai noch und Christina, auch da ganz interessant, die ja auf Hawaii AK40 Weltmeisterin geworden ist und letztes Jahr beim Hamburg Ironman, das Amateurrennen gewonnen hat und da ist sie ja schon 3:01 Marathon gelaufen. Und dann hatten wir so, oder sie hatte den Plan, hat mich gefragt, rein Marathon, ob sie wohl die 2,50 knacken könnte. Und dann habe ich gesagt, puh, ist natürlich schon ein Brett, aber ich glaube, das kriegst du hin. Und da lief tatsächlich die Vorbereitung wie geschnitten Brot. Und dann hatten wir ja wirklich so ein NG-Training-Train, 4 Leute, die halt erstmalig unter 2,50 laufen wollten.
Super geil.
Und die sind tatsächlich ab dem ersten Meter an zusammengelaufen. Also die waren in unterschiedlichen Blöcken, aber haben sich dann doch gefunden. Das ging dann relativ gut. Kai wollte eigentlich alleine laufen, weil den hat es ja in Berlin tierisch gestresst, dieses in der Gruppe. Aber dann waren die wirklich zu viert unterwegs. Und die haben es halt wirklich zu viert durchgezogen. Sind wirklich vom ersten bis zum letzten Meter. Am Ende, ich hatte dann noch dieses Bild, dass sie zu viert durchs Ziel laufen, aber dann kam bei Christina so ein bisschen, die wollte dann den Kern zeigen, wer
richtig so
ist quasi.
Richtig
ist
so.
Ist dann am Ende nochmal ein bisschen weggelaufen.
Dieses Berganstück da hoch oder wo?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war das, weil Basti meinte, er wollte unbedingt dranbleiben, aber keine Chance. Kai hat die letzten 2 Kilometer so gedampft, als wenn er jeden Augenblick explodiert und stirbt. Also das war wirklich unfassbar und Punti war wohl relativ gut davor. Der hat zwischendurch sogar nochmal eine Pinkelpause gemacht. Der meinte, glaube ich, bei Kilometer 35, er müsste jetzt nochmal ins Dixie und alle so, Alter, der kommt niemals wieder. Und ich glaube, 1 Kilometer später war der wieder dran. Der muss
sagen,
müsste ich eigentlich mal.
Das ist Rekord.
Müsste ich eigentlich mal in Training Peaks File gucken, weil er da dann, wie viele Sekunden er da wirklich stand und ob er bei Kilometer 33 dann so ein 3,30 Kilometer eingeschaut hat.
Der wollte die anderen brechen, das war nur angekündigt. Weißt du, der ist so angehalten, 2 Sekunden später einfach weitergelaufen, so, hey, wieder da.
Genau, und das war wirklich cool und das war natürlich cool zu sehen, dass die dann halt wirklich einfach alle 4 dieses unter 2,50, eine 2,48 und auch deutlich, also alle 4 sind 2,48, glaube ich, zwischen 2,48,18 und 2,48,30 ins Ziel gekommen. Also
sau stark.
4er Schnitt oder knapp drunter. Und das ist schon abgefahren und das ist ein bisschen das, was du gesagt hast, deswegen komme ich auch darauf, was halt so diese Planung anbelangt. Natürlich musste ich bei den 4ern immer das Ganze ein bisschen individualisieren. Der eine, verletzt waren sie tatsächlich alle gar nicht. Die sind alle verletzungsfrei durchgekommen, den ganzen Winter über. Aber klar, der eine war dann irgendwie mal im Urlaub. Basti ist 2x Skifahren gefahren, konnte dann irgendwie, er hat das eisenhart durchgezogen. Also der ist dann tatsächlich auch, ich glaube, das eine Mal war wirklich eine Woche mit Freunden Skifahren und ist dann trotzdem 3x im Hotel aufs Laufband gegangen, hat sich dann auch wirklich ein Laufband ein Hotel rausgesucht, wo auch ein Laufband ist. Andere sind dann halt auch im Urlaub gewesen und haben dementsprechend dann in der Woche ein bisschen weniger gemacht. Punti hat Karneval gefeiert, musste dann mal 3 Tage lang das Training komplett streichen.
Recovery, 3 Tage Recovery.
Karneval war wichtig.
Deep genau. Recovery nennt man das.
Carbo-Loading in flüssiger Form war das dann bei ihm. So und
sehr trotzdem, sympathisch.
Trotzdem konnten die halt eigentlich ihre Key-Sessions durchziehen, sind zum Teil auch schon im Halbmarathon Bestzeit gelaufen, also Punti auf jeden Fall. Christina war da tatsächlich, glaube ich, krank und dann haben wir den, glaube ich, weggelassen. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall war das halt einfach toll zu sehen und das kommt halt einfach zu dem Punkt, was du gesagt hast, dass es halt wichtig ist, dass man, wenn man einen Plan hat, der halt, wo man halt weiß, der funktioniert, dann muss man halt einfach versuchen, diese Struktur beizubehalten. Ja. Darf sich aber nicht von dem Plan so stressen lassen, dass halt die sämtliche Freude verloren geht. Deswegen habe ich das gesagt. Also du darfst trotzdem in Skiurlaub fahren und selbst wenn Basti jetzt vielleicht eine Woche lang gar nicht gelaufen wäre, hätte das Ganze funktioniert. Aber man kann ja immer gucken, vielleicht kann ich irgendwo in Urlaub fahren, wo ich dann halt noch 2x zumindest laufen gehen kann. Oder wenn ich dann halt einfach mal sage, nee, ich kann 3-4 Tage nicht trainieren, weil irgendwann wird man halt krank. Aber wichtig ist, dass man danach dann halt einfach wieder in diese Struktur wieder reinkommt und sich bemüht, dann relativ schnell wieder in dieser Struktur zu sein. Und klar, wenn du natürlich einen individuellen Trainer hast, dann hilft es, die Einheiten entsprechend anzupassen, dass du dich nicht überforderst. Aber selbst wenn du Pläne hast, wo du halt genau weißt, das haut hin, bist du halt wieder drin. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch, da habe ich mich nämlich gestern mit einem Freund drüber unterhalten, auch ein ganz großer Unterschied ist zu den KI-Plänen oder zu der KI, die das Training übernimmt. Ich meine, wir haben es in der App jetzt auch immer mehr drin, aber wir nutzen es halt analytisch, dass du halt guckst, okay, du versuchst den Athleten, die Athletin besser kennenzulernen, was sind Stärken, Schwächen, was hat sie in den letzten Wochen und Monaten gut gemacht, was hat sie nicht so gut gemacht, worauf sollte sie sich konzentrieren. Aber was die Planung anbelangt, da ist die KI halt einfach noch nicht gut, weil sie halt keine Erfahrung hat. Sie wird zwar gefüttert mit allen möglichen Daten und auch mit allen möglichen Daten von dir, lernt dich gut kennen, aber das, was funktioniert, das ist halt Erfahrung und Wissen und das hat die KI halt nicht. Also Erfahrung hat die KI halt nicht, die wird halt einfach nur gefüttert und nutzt halt Informationen und zum Analysieren von dem, was du gemacht hast, funktioniert das sehr, sehr, sehr gut.
Ich muss aber da ganz kurz rein. Ich glaube, das, was du sagen willst oder was, worauf du jetzt ansprichst, ist die Erfahrung in Anführungsstrichen hat sie ja schon, weil sie ja Daten und Trainings und auf alles, wenn es im Netz steht, diese ganzen Sachen Zugriff hat.
Das Problem, aber sie vermischt die ja.
Genau, das ist das, diese Vermischung. Das Problem ist, die KI macht ja genau das, was du sagst. Also wir spielen ja selber ganz, ganz viel damit rum, zu gucken, was können wir mitmachen, was nicht. Wir haben einen KI-Coach, es kommt jetzt bald auch nochmal im App ein riesen Update, was ganz viele Funktionen und sowas, auch KI. Und vor allen Dingen ist aber diese KI A, was du gesagt hast, super stark in der Auswertung. Das funktioniert auch schon richtig gut in der Analyse der Daten. Also wenn man Rennen analysiert oder das Training oder Schwellenberechnung und sonstige Müdigkeit. Genau, genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als Beispiel von so einer KI, ich will am Wochenende weniger trainieren, weil da will ich Zeit haben für die Family und unter der Woche mehr, dann ist halt ganz schnell, dass die KI draus macht, okay, ich mache jetzt Samstag, Sonntag nur 30 Minuten Training rein. Obwohl man vielleicht 2 Stunden Zeit hätte oder sowas, was dann ja kontraproduktiv wäre für die Gesamtstruktur wieder. Oder also das, was ich reingebe, und ich muss mich dann schon sehr gut auch mit Training auskennen, um es verbessern zu können. Und immer das, was ich reingebe, daran passt sich das an und kommt auch dabei raus. Plus, was man bei dieser KI immer hat, ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon drüber gesprochen haben, es gab da jetzt vom Asgar Jolkendrup eine Studie zu, dass halt 50%, was Sport, Ernährung und Training angeht, richtig gut ist und 50% ist halt frei erfunden. Und das hast du bei einer KI halt immer noch, dass die manchmal halluziniert. Und halt aber immer mit absoluter Sicherheit und dieser super guten Sprache dir natürlich ein Ergebnis liefert, weil die KI, oberste Priorität, du fragst was rein und es gibt immer eine gute Antwort, die immer gut formuliert ist. Und das ist halt dieses, ich nenne es dann immer sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, der alte Spruch, dass du, wenn du dich mit Training nicht auskennst, die große Gefahr da ist, das nicht einordnen kannst, ist es jetzt gut oder nicht. Warum wir immer noch sagen, bei uns, die KI steht nicht im Fokus bei uns, wir machen keine KI-Trainings-App, weil User XY, der neu in Sport kommt, der nicht das jahrelang macht, der kann das gar nicht einschätzen und schießt sich womöglich völlig ab. Also wenn du den Foren durchliest, kommen da die geilsten Berichte von, hat mega geil gepasst, der Plan, aber ein Tag vorm Race Day steht nochmal eine 4 Stunden Ausfahrt drin von einem Ironman oder von einem Marathon oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, das, worauf du gerade hinaus wolltest, oder? Also das Wissen und die Daten, so sind ja alles da, aber es werden ja zu oft große Fehler da noch gemacht, die du halt in sowas wie wir haben, einen Standardplan und so nicht hast, weil die ausgemerzt sind und du hast immer eine Orientierung, wo du weißt, wenn ich mich daran halte oder an diese Struktur halte und an die du dich ja auch hältst, an deine eigene Struktur, dann weißt du, auch wenn du was anpassen musst oder mal was ausfällt, dann funktioniert der Plan und the bigger picture zählt und nicht irgendwie, dass jede Session aufs Watt genau gelaufen wird, gefahren wird, was auch immer.
Genau, und dass die halt, deswegen halt komme ich drauf, dass sie halt funktioniert. Und das finde ich halt das Interessante daran, dass du halt 4 Athleten hast, die natürlich ein ähnliches Leistungsvermögen haben. Ich glaube, tatsächlich von der Bestzeit her am weitesten weg waren, glaube ich, Christina und Basti. Mhm. Da waren die Bestzeiten irgendwie bei 2,55, 2,56 vorher.
Boah, krass, was ein Sprung.
Pundi ist, glaube ich, schon eine 2,53 gerannt. Kai ist 2,50 gelaufen oder so. Also da war es relativ eng tatsächlich mal. Aber du hast jetzt Athleten, die ein ähnliches Leistungsvermögen haben, die nach dem gleichen Plan trainieren. Es wird dann natürlich dementsprechend angepasst und die Kerneinheiten wurden verschoben und die Intensitäten wurden zum Teil verschoben. Aber genau das Prinzip ist halt genau das Gleiche. So, das ist halt, das Bewährte wird ja auch angepasst. Also das ist ja auch bei uns, werden die Pläne angepasst. Aber du hast halt nicht dieses, was halt frisch reingeworfen wird. Also auch wenn eine Krankheit ist, dann wird auf einmal bei der KI ein komplett anderer Plan gemacht. Und das ist halt, da habe ich mich gestern, wie gesagt, mit dem Kumpel drüber unterhalten, weil er auch gesagt hat, dieses ganze Zwischenmenschliche.
Trainiert der mit KI, der mit dem du
nee, das war das, der hat, das war gar kein Sportler, das war eher tatsächlich so ein ITler. Mhm. Und da haben wir uns in dem Bereich darüber unterhalten, wie das die IT beeinflusst. Und dass du auch, also auch da ist es natürlich so, was Programmierung anbelangt, ist die KI natürlich unfassbar schnell. Das kann kein Programmierer. Aber du brauchst unheimlich gute Programmierer, um die KI entsprechend zu füttern. Das ist letztendlich genau das Gleiche. Und dann ist es bei uns ja so, dass wir es nicht mit Computern zu tun haben, sondern wir haben es halt mit Menschen zu tun. Und ich glaube, dass du die KI halt, oder glaube ich nicht, das weiß ich, dass du die KI halt analytisch unfassbar gut nutzen kannst. Und das wird natürlich auch besser werden. Aber was das Planen anbelangt, da ist es halt, hat es halt einfach immer noch Schwächen. So. Und ich kenne auch viele, die mittlerweile irgendwie ihre Pläne, Schwimmpläne gerade auch über KI schreiben lassen und dann kommen dann teilweise Abgangszeiten zustande. Da musst du dann auch trotzdem als Trainer drüber gucken und wenn du halt einen Athlet hast, der die Intervalle in 1,20 schwimmt, der soll aber alle 1,15 abgehen und du stellst ihn das rein, dann ist es natürlich auch nicht so das Geld. Das passiert mir teilweise auch, dass ich irgendwelche Profi-Abgangszeiten bei den Amateuren reinziehe, weil es so in der Bibliothek hinterlegt ist und dann kriege ich dann irgendwie einen lustigen Spruch und oh, ja, alle 1,30 ab ist vielleicht ganz gut, aber ich komme ja gerade erst in 1,40 an. Entschuldigung, ich hab dir das Profi-Set reingestellt, so. Aber letztendlich, wenn die KI dann die Pläne schreibt, muss ich als Trainer ja trotzdem drüber gucken und gucken, funktioniert das Ganze. Und da ist dann halt immer so diese Frage, was hilft es mir, was schadet es? Und genau was du gesagt hast, was ich halt einfach ein Riesenproblem finde, ist, dass die Athleten, die neu in diesen Sport starten und die wirklich komplett unbefleckt sind, das wird immer weniger, weil auch, ich meine, das ist einer unserer Aufgaben jetzt nicht, aber was wir halt versuchen, ist halt Wissen letztendlich ja zu vermitteln auch oder ein Verständnis zu vermitteln, völlig unabhängig davon, wer der Trainer ist oder nach welcher App man trainiert. Aber je mehr Ahnung man hat vom Training, warum macht man was, warum bekommt man Krämpfe, wenn man da nach 4 Stunden lang einen Anstieg am Anschlag hochfährt. Weil man dranbleiben muss an Commander Kernhaus, dann versteht man halt immer ein bisschen mehr und dann kann man vielleicht dann auch diese Pläne hinterfragen und fragt sich dann, macht es Sinn, dass ich irgendwie am Wochenende gar nicht trainiere, weil ich der KI angegeben habe, ich will Zeit mit meiner Familie verbringen und mache dann am Samstag 30 Minuten Stretching und Sonntag Ruhetag, aber eigentlich hätte ich auch einen Long Run machen können. Wenn man das aber halt nicht weiß, dann folgt man dem und da sind halt einfach tatsächlich noch sehr, sehr viele große Schwächen und ich glaube, das wird auch bei dieser Komplexität der 3 Sportarten, auch der Entwicklung und wie gesagt der Tatsache, dass man es mit Menschen zu tun hat, wird das halt auch weiterhin der Fall bleiben. Und es ist halt ganz interessant, dass man halt einfach, ja, dieses, was du gesagt hast, auch diese Lockerheit nicht zu verlieren, wenn man nach Plänen trainiert. Und wenn dann halt einfach ein Long Ride von 3 Stunden drinsteht, man aber mit Freunden unterwegs ist und der Long Ride wird 5 oder 6 Stunden, bricht dadurch nicht die Welt zusammen. Und da darf man auch kein schlechtes Gewissen haben, weil halt einfach wahnsinnig viel auch im Kopf passiert oder auch, haben wir auch oft gesagt, wenn eine Einheit mal gut läuft und man fährt sie schneller, läuft sie schneller oder schwimmt sie schneller und fühlt sich dann wieder König, dass dann auch nicht die Welt zugrunde geht, dann hat man halt einfach wirklich einen sehr, sehr guten Tag und vielleicht hat man auch ein neueres Niveau erreicht, aber dass man dann nicht versucht jetzt auch ab da an jedes Intervall schneller zu laufen oder zu fahren, sondern halt immer dieses Feingefühl so ein bisschen mitschwingen lässt und vor allem halt die Freude nicht verliert und dieses Interpretieren, dass du hast jetzt sehr, sehr viel Ahnung, du weißt, okay, das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich die Einheit dementsprechend anders interpretiere, aber viele, ja, die sind immer noch zu fest und ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig.
Ich hab noch einen Punkt, den ich dir gerade reingeben will in diese Diskussion, die jetzt ja, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt schon wieder drauf gekommen sind, aber was mir gerade eingefallen ist, wir reden ja auch immer drüber, und hast du ja auch gesagt, diese API, Körpergefühl und sonstigen Themen. Wie schätzt du es als Coach an? Ich meine, auch die KI wird ja immer besser werden und haben wir auch 1000 Mal drüber gesprochen. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es schaffen wird, aber irgendwann schafft es ja vielleicht auch perfekte Trainingspläne zu schreiben, dass man als Coach sagt so, ey, ist mega geil und funktioniert super gut. Aber bis das der Fall ist, wenn ich das jetzt irgendwie nutze und wie du gesagt hast, dann auch mal was außerhalb vom Plan mache. Ich muss natürlich das auch dann entsprechend zurückmelden oder die KI muss das wissen, dass man dann entsprechend was anpasst oder am nächsten Tag, wenn dann Intervalle anstehen, dass die dann vielleicht ein bisschen vom Watt reduziert werden müssen, weil ich halt mich am Tag vorher schon frittiert habe. Wenn ich jetzt diese Sachen nicht sauber rückmelden kann und das Körpergefühl gar nicht mehr habe, wie siehst du das? Also so dieses, ich habe jetzt einen Athleten, der trainiert jetzt nur nach KI und immer, wenn irgendwo was ist, jeden Tag gibt er das da rein und vertraut dem, was ChatGPT macht oder wer auch immer und verlässt sich halt 100% darauf. Ist es so, dass man trotzdem parallel das noch irgendwie checken kann, was selber passiert oder reinfühlen kann? Oder ist es so, ich gebe so komplett die Verantwortung ab? Was ist da so das Risiko? Weil wenn ich jetzt 1:1 mit dem Coach arbeite beispielsweise, hast du ja auch immer das Feedback mit dem Coach noch oder du siehst es dann auch an Daten. Aber manche Sachen siehst du ja auch in den Daten gar nicht unbedingt. Da brauchst du dann das Gefühl, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich meinen Anstieg Galilea anguckt, ich bin mit dem gleichen Herzfrequenz gefahren wie letztes Jahr, aber letztes Jahr war es halt kontrolliert, auch von den Wattwerten her und auch vom Gefühl und dieses Jahr war es halt Schwelle und on the edge. Aber die Daten sind, also klar, die Wattwerte sehen höher, das Herzfrequenz ist gleich, könnte man auch rausinterpretieren, wenn da jetzt eine KI drauf guckt oder der Athleten-Input fehlt, du nur als Coach drauf guckst, könnte man auch denken so, ja, ist einfach viel besser als letztes Jahr.
Ja, das ist ja das ganz große Problem, dass glaube ich, das Körpergefühl heutzutage halt durch diese ganzen Datenflut immer mehr abhanden kommt, weil du halt einfach so, du meinst, das ist, also das ist ja erstmal ist ja die Frage, was ist denn das perfekte Training? Also das ist ja das Spannende daran. Das ganze Training ist ja dynamisch. So und jeder, wir haben es mit Menschen zu tun, das ganze Leben ist dynamisch und du kannst dir noch so sehr vornehmen, heute Abend super Intervalle zu fahren, wenn du dann eine Stunde vorher einen schlechten Anruf bekommst, privat, geschäftlich, egal was, wird das Intervall nicht mehr so laufen, wie es eine Stunde vorher noch gelaufen wäre. Und es kommen ja einfach so wahnsinnig viele Faktoren rein, dass es ja den perfekten Trainingsplan gar nicht gibt. Du hast gerade, wir sind in einer Outdoor-Sportart, die Wetterbeeinflussung ist so extrem, dass du schon abhängig davon, ist es jetzt sehr heiß oder wann laufe ich die Intervalle, laufe ich sie mittags oder laufe ich sie abends an einem heißen Tag, das hat ja Einflüsse. Wie habe ich mich am Tag vorher ernährt, wie gehe ich in die Einheit rein? Also deswegen ist ja auch so eine Kombination, wo der Trainer sehr, sehr, sehr nahe am Athleten dran ist. Nimm mir das Beispiel Philipp Seibe und Laura Philipp, Cat Matthews und ihr Mann Marc, Toni Hasler, Natascha Bartmann damals, die Norboys mit Olaf Alexander Buh jahrelang, also wo der Trainer tatsächlich mehr oder weniger in jeder Einheit Filialtruppe dabei ist, die Athleten sieht, wie fühlen sie sich, wie geht's denen, das führt in der Regel zu gutem Erfolg, weil du halt wirklich jede Trainingseinheit justieren kannst und bei jeder Trainingseinheit sagen kannst, boah, warte mal ganz kurz, du wirkst irgendwie unkonzentriert, du siehst, dass der Athlet sich dann vielleicht schlecht ernährt hat und du sagst, du lässt jetzt die Wiederholung weg, weil sonst richtest du dich zugrunde, gehst jetzt richtig was essen und legst dich dann ins Bett. Das bringt dann mehr, als die Einheit durchzuziehen. So, das ist ja das, was am erfolgsversprechendsten eigentlich ist und was die beste Kombination hat, was aber halt in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen der Fall ist. Und da dann natürlich auch genau das, was du gesagt hast, ein ehrliches Feedback, willst du dem Trainer wirklich alles sagen, wenn du dann halt diesen schmalen Grat zwischen Beziehung, also privater Beziehung, Mann, Frau hinbekommst und dann auch noch ehrlich als Athlet bist, dann kriegst du natürlich das ehrlichste Feedback, was es gibt. Und wenn du dann noch eine gute Schwingung verstehst und weißt, wie geht's meinem Gegenüber, dann kannst du das natürlich auch noch mit ins Training reinbeziehen. Aber den perfekten Plan, das wollte ich damit einfach nur sagen, den gibt's ja nicht. Der wird ja stündlich neu geschrieben, wenn es dann wirklich perfekt sein soll. Und dementsprechend ist halt dieses Körpergefühl letztendlich das alles Entscheidende. Und das sieht man auch bei Athleten, die halt einfach ein sehr gutes Körpergefühl haben. Den kannst du als Trainer natürlich auch vertrauen. Und das ist ja das, was ich auch immer sage, dass eine Zusammenarbeit nicht nur eine Einbahnstraße ist, Trainer sagt, Athlet macht, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Und wenn du Athleten hast, die noch überhaupt keine Erfahrung in dem Sport haben, dann bist du natürlich in der Situation, dass du mehr oder weniger alles vorgibst und halt einfordern musst. Und durch dieses Einfordern denkt ja der Athlet erstmalig drüber nach. Das sind ja einfach schon einfache Fragen. Wenn ich einen Athleten neu habe, eine Intervalleinheit funktioniert zum Beispiel nicht und ich sage, war es muskulär oder war es energetisch? Und dann sagt er, wie meinst du das? Ich so, naja, warst du so leer, dass du das Gefühl hattest, du hast keine Energie mehr oder war es so, dass du muskulär einfach gar nicht mehr den Bums hattest oder war es so, dass du herz-kreislauf-mäßig nicht mehr pushen konntest? Und wenn ein Athlet neu in dem Sport ist, weiß er gar nicht, was ich damit meine. Mhm. Wenn er da die Frage aber schon 3-4 Mal gehört hat, dann überlegt er dann ja auch in der Situation, wo es nicht so gut läuft, woran liegt das jetzt? Und dann stellt er fest, dass er vielleicht einfach nur zu wenig Energie aufgenommen hat oder dass er muskulär halt dementsprechend nicht richtig gut aufgestellt ist oder er sich nicht so gut pushen kann.
Oh, vielleicht kommt sowas bei so einer Uhr jetzt, eine KI in der Garmin und die fragt dich dann, ey, dein Puls ist höher. Dann kriegst du so eine Stimme. Was ist los? Beine kannst du nicht pushen? Dann musst du antworten, bevor es weitergeht und dann wird on the fly umgestellt.
Ja, wahrscheinlich, also natürlich irgendwann, keine Ahnung.
Das ist ja geil.
oder auch Laktat, dass du dann halt einfach dieses Laktat-Feedback hast und dann, du läufst gerade zu schnell, dein Laktatwert steigt zu hoch. Das wird, na klar wird das irgendwann da sein.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es
ist das für dich als, red erstmal weiter.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja dieses, was letztendlich wirklich den wirklichen Unterschied ausmacht, ist ja ganz viel auch die Psyche des Athleten, also sich tatsächlich zuzutrauen, das Ganze zu schaffen und das nicht nur am Renntag, sondern tatsächlich dann auch im Training vorher. Also ein ganz klares Ziel zu formulieren und zu sagen, ich will den Marathon unter 2,50 laufen und das traue ich mir auch zu. Und wenn du dann einen Trainer hast, der daran glaubt, dann hast du irgendwelche Leistungsdiagnostiken, die dann auch sagen, du, das ist realistisch. Und dann gehst du dementsprechend daran. Diese Psyche, das macht ja den ganz, ganz großen Unterschied. Und dann am Tag X halt auch zu sagen, nee, ich gehe das jetzt von an. Oder Tabea, das ist ja das beste Beispiel. Du bist echt unsicher und machst dir Gedanken über 3 Sekunden pro Kilometer, wo jeder sagt, das ist doch völlig egal. Aber psychologisch macht das natürlich einen riesengroßen Unterschied. Laufe ich den Marathon ab Kilometer 1 on the edge oder laufe ich ihn so, dass es nicht bei 100% ist, sondern bei 98%. Und dieses... Die Psyche des Athleten, das ist letztendlich ja das, was nachher den Unterschied macht und drücke ich das Ganze durch oder nicht. Und das kann eine KI letztendlich niemals auffangen. So, das ist, also das wird immer besser werden, das wird immer dichter rankommen. Und ich glaube auch, dass auch die Tools und die Datenkontrolle und die Intensitätskontrolle, dass sowas alles immer besser wird. Aber dieses letztendlich wirklich in der Situation zu entscheiden, laufe ich jetzt schneller, laufe ich langsamer, bin ich jetzt heute König oder bin ich Bettler und bin ich eher so ein bisschen defensiver unterwegs oder packe ich den Stier bei den Hörnern? Ich meine, das ist ja das, was auch die absoluten Top-Athleten von den weniger guten Athleten unterscheidet, dass sie halt einfach eine Psyche haben und in der Situation Nizza letztes Jahr ein Kaspar Stornes die zwei halt laufen lässt.
Ja.
Gustav eben nervös wird und denkt, ah, Blumi ist eh der Stärkste von uns dreien, den muss ich jetzt schon brechen, weil im Endspurt habe ich keine Chance mehr. Und eine Situation erzeugt, die dafür sorgt, dass sowohl Blumi bricht, er auch bricht und Kaspar Stornes nachher der lachende Dritte ist. Ja. So, und das kannst du ja alles nicht planen. Das ist ja auch, deswegen ist ja der Sport auch so unfassbar faszinierend und sind auch diese absoluten Top-Leistungen total faszinierend. Also die, wo du dann auch immer denkst, wie kommen die eigentlich zustande? Weil halt dann da der Athlet, die Athletin doch mehr kann, als man eigentlich denkt.
Ja, körperlich, und, Mindset, da kommt dann alles zusammen irgendwie. Ne? Das sind dann so viele Punkte, die du gar nicht wo du gar nicht alles benennen kannst, über was da zusammenkommt. Aber wo ich gerade rein wollte nochmal, meine Frage war, als Coach ist sowas doch total geil eigentlich, wenn so Features kommen würden, wie jetzt, keine Ahnung, man kann die Uhr am Handgelenk dein Laktat erkennen, also alle Parameter, die jetzt irgendwie für dich als Coach entscheidend sind und das dem Athleten live mitteilen, quasi, ey, dein Puls ist heute zu hoch bei Laktatwert und deine Pace reduziere bitte um 10 Sekunden im nächsten Intervall oder jetzt direkt beim Long Run oder was auch immer, weil dann ist ja eigentlich das, was du planst für den Athleten und was du an Load planst, kann der Athlet ja dann eigentlich 1:1 immer besser umsetzen, je mehr von diesen Features kommt. Also gar nicht so dieses, was es jetzt hat, dass viele Athleten auch vor allem im Nachgang dann überanalysieren und oh, hier eine Sekunde zu schnell und nachher und vorher sich schon so viel Gedanken machen. Jetzt habe ich Angst vor der Session, weil ich muss 3:30 rennen, aber ich auf der Arbeit war ja stressig und so, kann ich das, aber wenn ich mich gut fühle, dann laufe ich vielleicht sogar 3:20, sondern dass du einfach, da steht was auf der Uhr, du gehst zu deinem Training, gehst auf die Bahn, startest das Ding und dann wird das wirklich auf validen Daten für den Tag halt gerade irgendwie umgesetzt und live on the fly angepasst, dass du halt als Coach genau den Reiz, den du setzen willst, setzen kannst, ohne dass der Athlet überzieht oder wenn er halt einen schlechten Tag hat, weil er Stress auf der Arbeit hatte oder was du gerade gesagt hast, kriegt irgendwie einen Anruf vorher und denkt sich dann aber ich muss das jetzt noch irgendwie durchziehen und pusht dann durch, obwohl Cortisol-Level eh schon viel zu hoch ist. Das kam mir gerade so, dass das ja irgendwie, das wäre schon crazy und irgendwie geil und wahrscheinlich würdest du als Coach natürlich, wenn du Athleten so coachen könntest mit solchen Devices, wäre die Erfolgsrate noch krasser.
Natürlich, das ist ja letztendlich, ist es ja das, was man jetzt schon versucht mit den Parametern, die du kontrollieren und messen kannst, dass du halt am Anfang gibst du Herzfrequenz vor, dann gibt es irgendwann Pace, Herzfrequenz, das konnte man schon relativ lange, wenn man jetzt auf einer Bahn beispielsweise Intervalle gelaufen ist und Herzfrequenzen, das kann man schon relativ lange valide vorgeben. Und dann kommt irgendwann noch oder kam irgendwann Laktat dazu, wo man dann auch sagt, macht es Sinn jetzt als Amateur Laktat zu messen oder nicht, weil die Werte sich ja trotzdem permanent verändern. Aber das ist ja letztendlich alles, dient es ja dafür da, dahin zu kommen, was du gesagt hast, dass halt der Athlet sich nicht überfordert aufgrund der Parameter, die er bekommt. Das, was aber nachher ja trotzdem den Unterschied ist und das, was ich ja vorher sagen wollte, du bist jetzt an dem Anstieg da hoch nach Galiläa, versuchst an Commander Kernhaus dran zu bleiben und sämtliche Parameter hätten gesagt, Nick, das ist gerade zu schnell.
Ja.
Aber du bist halt so, du hast Gänsehaut in der Situation und weißt, alter, fuck, nee, ich bleib jetzt an diesem Hinterrad dran, weil es halt einfach gerade so geil ist.
Und weil die Gruppe mir hilft.
Und weil die Gruppe dir hilft, genau, das sind dann wieder taktische Verhältnisse, aber dann kommen ja so diese, keine Ahnung, Paris-Roubaix, Wout van Aert attackiert, fährt an dem Anstieg vorbei, es kommen nur noch Pogacar dazu und Mats Pedersen. Ich glaube, dieses Bild haben jetzt extrem viele vor Augen, die Attacke, die ich meine. Und Pogi geht an Wout van Aert vorbei und hat dieses 1,5-2 Meter Loch. Und Wout van Aert muss dieses Loch zufahren, weil er genau weiß, wenn ich das jetzt noch zufahre, dann habe ich die Chance, das Rennen zu gewinnen. Warum ist ein Wout van Aert imstande, in der Situation das Loch zu Pogi zu schließen? Mats Pedersen kann es nicht schließen. Das kann sein, dass es physiologische Gründe hatte, dass tatsächlich Pogi einfach nochmal, Entschuldigung, Wout van Aert in der Situation minimal mehr Glykogen im Muskel drin hatte, weiß ich nicht genau. Aber sehr wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass Wout van Aert einfach in der Situation es mehr wollte als ein Mats Pedersen oder mehr drüber.
Oder sich der Situation bewusst war, dass es jetzt entscheidend ist. Und
genau. Genau, und dieses Bild, wie er das dann einfach nochmal schafft, dieses Loch zuzufahren und dann an Pogi dran zu bleiben und das im Umkehrschluss ja auch bei Pogi bedeutet, jetzt fahre ich den weg und er merkt, fuck, ich bin dem Wout van Aert doch nicht losgeworden, obwohl ich hier gerade alles drüber gefahren ist. Und das ist ja das Faszinierende im Sport und das ist halt der Renntag, aber im Training hast du diese Situation ja mehrfach, ganz, ganz, ganz häufig, dass du dann Gruppentraining. Du schwimmst Intervalle alleine oder du schwimmst halt Intervalle mit Strati. Und natürlich ist Strati schneller, aber du sagst jedes Mal, nee, ich schwimme vernünftig und auf einmal schwimmst du 30 mal 100 in 1,12 und nicht in 1,14. Und vielleicht sagt dann irgendwie die KI oder der Trainer sagt, das war aber nicht schlau, du gehst aber mit so einem breiten Kreuz aus dieser Schwimmeinheit raus, weil du halt pro 100 dann nur 2 Sekunden auf Strati verloren hast.
Ja.
Und das ist ja das ist das, was ich meine.
Die Psyche.
Psyche, das ist dieses Champions Attitude und Training ist halt nicht nur physiologisch, energetisch, muskulär, sondern ist halt ganz, 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 ganz viel auch psychisch und dieses, wie gehe ich raus aus den Einheiten, wie bleibe ich bei mir, wie wachse ich über mich hinaus und wenn ich das halt einfach schaffe, in jeder Trainingseinheit umzusetzen, in Kombination mit der besten Intensitätskontrolle und dem besten Fueling und das macht dann halt den Champ, das macht das, was es ausmacht, plus die Situation, die ich eben beschrieben habe bei Paris-Roubaix, an dem Tag X dann noch das Mindset zu haben, aber das wird ja geformt im Training. So, und das ist diese sportliche Leistung auf dem Niveau ist so komplex.
Es ist eigentlich so einfach, es ist nur Fahrradfahren, aber trotzdem so komplex, das ist einfach, ja, krass, man vergisst, also guck mal, auch ich bin ja immer, auch so viele Jahre dabei, aber auch ich vergesse das halt immer wieder, ne? Weil du dann, oh, das wäre geil, wenn das geht und das wäre bestimmt mega, dann werden die Bestzeiten purzeln und
sonst
was.
Ist voll.
Aber es ist halt nicht das, es ist halt nicht alles. Es ist ein Teil, es ist eine Schraube. Genau. Und das ist immer so dieses Glaube, was ja, wo wir alle schuldig sind und wo Ausdauersport prädestiniert für ist, wenn du was gefunden hast und dich da rein arbeitest in diese Schraube, sag ich mal, also es kann Training sein, das kann irgendwie Aero-Gains sein und das letzte Watt über die Socke noch einen halben Zentimeter länger und den Helm das Visier ausschneiden in der Mitte und keine Ahnung was. Also man verliert sich ja auch schnell, indem man vergisst halt dieses Bigger Picture, was ich eben schon gesagt hatte einmal, wo man dann sagt, okay, auf den Watt genau oder auf eine Minute, auf einen Kilometer genau und die Auswertung genau gucken und das Training zu 100% steuern. Aber das so im Detail kommt es gar nicht drauf an, weil schnell hast du so eine, lieber eine Schraube nur handfest reindrehen, als sie überdrehen, bis es dann knackt irgendwie. Und das kann knacken körperlich, das kann knacken am Mindset, das kann an der Psyche, das kann dann in Overload, also an so vielen Stellen einfach knacken. Das heißt, eigentlich ist alles, was du überanalysierst und überperfekt machen willst, ist eigentlich vielleicht diese halbe Umdrehung der Schraube zu viel, sondern dann guck lieber, dass die anderen Schrauben auch alle handfest sind. Und dann kommt das gute Ergebnis bei raus, gerade bei Amateuren. Das ist immer, ja, ich habe mich gerade, ich wurde gerade selber schon wieder von den ganzen Ideen, die ich im Kopf hatte über dieses Gespräch, na, bin ich wieder links und rechts abgebogen in die Rabbit Holes rein, aber viel zu tief.
Ja, aber was ja stimmt und was eigentlich auch das perfekte Ende ist, weil das auch ein guter Bogen ist zum Start, weil wir mit Strati eingestiegen sind, wie toll der Podcast war. Und das letztendlich auch das Fazit ist von dem, was wir letzte Woche besprochen haben, dass du selbst im absoluten Weltklassebereich, wo es um deine Existenz geht, um dein Einkommen geht, dass du da als Profiathlet, und er hat es gesagt, er hat es mit Björn schon sehr, sehr früh im letzten Jahr besprochen, wie sie die Saison angehen wollen, Sachen halt einfach noch entscheidend sind. Ich habe Bock darauf, in Oceanside und in Texas zu starten. Ja. Und das kann dann noch so viel rational, irrational, das spricht dagegen und ich traue mich im Nachhinein gar nicht mehr die Reisekosten abzurechnen, weil da halt einfach eine wirklich sehr, sehr rote, große Zahl hintersteht, weil ich halt außer Spesen nichts gewesen habe, aber es ist halt einfach auch wahnsinnig viel Leidenschaft, Freude und was am Ende dabei rauskommt, das kannst du halt vorher nicht entscheiden und dann sind halt minimalste kleine Veränderungen auf dem Weg dahin sorgen dafür, ob das Ganze dann erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird. Aber per se steht erstmal, dass du dir 3 Tage vorher sagst, ich habe Bock auf so einen US-Trip, ich habe Bock in Oceanside zu starten und in Texas zu starten, weil da halt einfach die Top-Felder sind. Das mache ich jetzt.
Ja.
So, und das ist dann wieder dieses Ding. Und darauf kommt es halt drauf an. Und das ist Fazit, es kommt drauf an, Spaß zu haben, Bock drauf zu haben, natürlich alles so gut zu machen wie möglich und so wenig Fehler zu machen wie möglich, aber das alles Entscheidende ist, man muss halt Bock darauf haben und das hast du dieses Jahr halt wieder gehabt, du hast Bock auf dieses Rennen und die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach riesig groß, dass wenn du auch nächstes Jahr wieder Bock darauf hast, dass es dann noch schneller wird, weil du halt einfach, ja, lernst auch, dann machst du vielleicht auch die Fehler, die du dieses Jahr gemacht hast, wobei große Fehler waren da ja nicht. Der einzige Fehler war, dass dir die Kamera runtergefallen ist. Vielleicht vermeidest du das, dann musstest du diese Spitze nicht mehr fahren und dann wäre das alles wahrscheinlich auch
schon. Ich musste keine Spitze fahren, weil Konsti ja kam. Also da habe ich gar nichts verloren.
Aber den hast du ja nachher hinterher auch verflucht, spätestens ab Arta.
Ja, und ja, schon, das, aber der wäre ja eh gekommen, weißt du? Das wäre eh perfekt. Das wäre eh gewesen. Aber das ist auch so ein Tretschwein, ey. Das ist, keine Ahnung, was er, ich habe ganz vergessen, versäumt, ihn zu fragen, was er, aber gefühlt ist es so, der ist ja nochmal leichter, aber das wäre so bei mir gewesen, als wenn ich wahrscheinlich so 310, 320 Watt eingestellt hätte und dann fahre ich das einfach. Egal, ob es hoch, runter, geradeaus geht, egal was, das ist saugeil. Das habe ich Kathi im Ziel noch gefragt als Abschluss. Ich kam wirklich rein und dann alle beglückwünscht wieder wie letztes Jahr High Fives gegeben und so, dann habe ich Kathi gefragt, hey Kathi, hast du den eigentlich auch manchmal? Und Kathi guckt mich an. Ja.
Die hast den wahrscheinlich mehrfach pro Ausfahrt, wenn es so richtig, richtig fies wird. Das ist ja das Schöne an diesem verrückten Sport, dass man teilweise seine Trainingsbuddies wirklich dermaßen verflucht oder auch anpöbelt, gerade unter Unterzucker. Fallen da gerne auch mal irgendwelche Schimpfwörter und hinterher, oh, war das geil.
Das ist ein guter Abschluss, Nils. Damit würde ich sagen, bis nächste Woche und schönes Wochenende.
Absolut, schönes Wochenende.
Ciao, ciao.